Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Judith-Podcast-Folge. Und heute wird es wirklich neu. Ihr kennt den Judith-Podcast vielleicht schon in ganz unterschiedlichen Farben. Mal als Tagungsreportage, mal als Praxisgespräch mit Aktiven im Feld, mal als Fachgespräch mit WissenschaftlerInnen, mit denen wir über Studien und deren Konsequenzen für politische Bildung sprechen. Wir haben aber auch immer gesagt, dass wir eure Rückmeldungen und Wünsche ernst nehmen und immer auch an uns und unseren Angeboten arbeiten wollen. Und genau deshalb wird der Judith-Podcast jetzt also noch ein bisschen farbenfroher und erweitert seine Facetten. Doch was heißt das konkret? Viele politische BildnerInnen in Wissenschaft und Praxis sind in letzter Zeit mit Fragen zu aktuellem gesellschaftspolitischem Zeitgeschehen auf uns zugekommen. Ihr alle wisst, wenn ihr euch an den gerade zu Ende gegangenen Januar 2026 erinnert, die durchaus auch herausfordernden Ereignisse, sie überschlagen sich. Viele haben das Gefühl, gar nicht mehr hinterherzukommen und fühlen sich mit dem, was in der Welt passiert, orientierungslos und überfordert. Und genau auf diesen Anspruch nach Aktualität und Kurzweiligkeit wollen wir hier mehr eingehen. Klar ist, auch wir haben nicht immer 2 Minuten nach einem Ergebnis schon Antworten, aber wir haben oft viele Fragen und Gedanken, die euch vielleicht anregen können. Und genau deswegen wollen wir zukünftig versuchen, in recht spontanen internen Runden zusammenzufinden und uns gemeinsam über Aktuelles auszutauschen. Damit lassen wir euch mithören. Wir wagen uns damit heraus, um euch in herausfordernden Zeiten schnellere Impulse auf drängende Fragen zu liefern und einen auch mal etwas ungeschliffeneren Einblick in unsere politikdidaktischen Gedanken zu geben. Wir sind ganz gespannt, wie das funktioniert und was ihr so davon haltet. Herzlich willkommen zu dieser ersten Folge. Wir freuen uns ganz sehr heute auf ein wahrscheinlich auch ein bisschen heikles internes Gespräch zu 2 sehr aktuellen Beispielen aus der Medienberichterstattung zu sexualisierter Gewalt. Wir wollen heute in diesem internen Gespräch über die Epstein-Files und auch den Fall Gisèle Pelicot sprechen. Ganz kurz am Anfang habe ich ein paar Bemerkungen, weil ihr könnt es vielleicht schon ahnen, das sind herausfordernde und auch spannende Themen. Deswegen als erstes, was erwartet euch heute hier? Wir können an dieser Stelle nicht noch einmal genau berichten und nachzeichnen, worum es in beiden Fällen konkret geht. Das können auch andere einfach viel besser als wir. Wenn ihr also beide Fälle, Epstein und Gisèle Pelicot, noch nicht genau genug kennt oder ihr eure Informationen dazu noch mal ein bisschen auffrischen wollt, dann geht doch an dieser Stelle in unsere Shownotes. Dort findet ihr von uns verschiedene journalistische Berichterstattungen verlinkt, zum Beispiel die Lage der Nation, aber auch andere. In diesen Quellen werden beide Fälle der sexualisierten Gewalt noch mal genau vorgestellt und berichtet und ihr könnt tiefer einsteigen. Und dann kommt wieder zurück zu uns oder wenn ihr euch schon genug abgeholt fühlt, bleibt direkt bei uns, denn auch wir wollen an dieser Stelle ganz spannende Fragen an diese beiden aktuellen Beispiele aus politikdidaktischer Sicht stellen. Wir wollen gemeinsam laut denken, wie eigentlich politische Bildung mit solchen Fällen umgehen kann. Welche politikdidaktischen Fragen kommen auf? Was müssen wir bei zum Beispiel der Thematisierung von sexualisierter Gewalt in politischer Bildung beachten? Welche didaktischen Grundprinzipien, wie zum Beispiel Zielgruppenorientierung, werden hier eigentlich herausgefordert? Was ist das Besondere in der Thematisierung und wie können wir eigentlich auch in der politischen Bildung lernen, mit solchen aktuellen Fällen umzugehen, welche Fallstricke möglicherweise identifizieren und diese vielleicht auch schon in ersten Ansätzen hier gemeinsam lösen? Die zweite Information, die bei solchen Thematisierungen wichtig ist, auch wir möchten an dieser Stelle kurz eine Content-Warnung aussprechen. Ich habe es schon gesagt, wir werden die Fälle nicht nochmal explizit ausführlich darstellen. Nichtsdestotrotz werden wir in dieser Folge über teils pädophile sexualisierte Gewalt an Kindern und Mädchen und im Fall Pelicot von systematischem sexuellen Missbrauch mindestens einer Frau sprechen. Das kann ein sehr belastendes und traumatisierendes Thema sein. Wenn ihr merkt, dass es euch damit nicht gut geht, dann pausiert oder hört die Folge vielleicht auch mit anderen zusammen. achtet auf euch. Und wenn ihr im Kontext dieser Folge merkt, dass ihr betroffen seid oder dass ihr Hilfe braucht, dann sucht sie euch. Wir verlinken euch Möglichkeiten und möchten an dieser Stelle zum Beispiel auch das Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen 116 016 euch ans Herz legen. Achtet auf euch und passt auf euch auf. Ich möchte auch im Kontext dieser neuen Folge und dieses neuen Jodit-Podcast-Formates mit euch darüber sprechen, warum wir eigentlich das Gefühl im Team hatten, über diese beiden Fälle sexualisierter Gewalt sprechen zu wollen. Wir sind im Februar 2026, wenn wir diese Folge aufnehmen. Und das heißt, in den letzten Monaten sind viele von uns im Team über Social Media, über die Nachrichten, über Berichterstattung in verschiedenen Kontexten eben gerade auf die Epstein-Files und den Fall Gisèle Pelicot aufmerksam geworden. Und zwar, weil eben Anfang Januar 2026 nochmal ein sehr großer Teil der Gerichtsakten zum Fall Epstein veröffentlicht wurde, die vorher für die Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Das hat die Thematisierung, tatsächlich auch die Berichterstattung und die Diskussion über diesen Fall nochmal sehr nach oben geholt und aktualisiert. Deswegen haben auch wir im Team darüber gesprochen und uns die Frage gestellt, was das eigentlich für politische Bildungskontexte schulisch wie außerschulisch bedeuten kann. Zum Zweiten ist es so, dass Gisèle Pelicot Anfang des Jahres ihr Buch Eine Hymne an das Leben herausgebracht hat und in verschiedenen großen Medien auch Interviews zu ihrem eigenen Fall, zu dem Gerichtsprozess und dem, was ihr an sexualisierter Gewalt passiert ist, berichtet hat. Auch das hat dazu geführt, dass das Thema wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit und der Gesellschaft gerückt ist und für uns eben auch viele Fragen für die politische Bildung aufgeworfen hat. Und genau das ist unser Fokus heute und ich werde das auch nicht alleine besprechen, sondern ich freue mich ganz sehr, dass ich mit vier tollen Kolleginnen an dieser Stelle zusammensitzen kann und dieses interne Gespräch über diesen aktuellen Anlass politischer Bildung führen darf. Als erstes möchte ich gerne Corinna Drexler begrüßen, die eine neue Kollegin bei uns ist und das erste Mal im Podcast-Format dabei ist. Hallo Corinna.
Hallo, ich freue mich heute mit euch hier zu sein.
Eine weitere Kollegin, die ihr schon kennt und die endlich auch mal wieder dabei ist und ich freue mich ganz sehr, ist meine Kollegin Elisa Moser.
Hallo.
Als weitere Gesprächspartnerin haben wir auch eine sehr gern gesehene Gästin bei uns, nämlich unsere Direktorin, Professorin Anja Besand.
Hallo.
Und in der Moderation und auch tatsächlich im Gespräch unterstützt mich zusätzlich auch noch Nathalie Bock. Hallo Nathalie.
Hallo.
Genau, ihr hört mich am Mikro, Tina Hölzer-Schokoratsch, ihr kennt mich auch schon. Und ich freue mich sehr, auch an dieser Stelle zum Einstieg in das Gespräch einen Hinweis und einen Kommentar von unserer Kollegin Susanne Rentsch einzubringen. Ihr habt es für euch schon gedacht, als wir uns überlegt haben, dass wir dieses interne Gespräch gerne führen möchten, haben wir natürlich im Team auch erstmal abgefragt, wer hat irgendwie Lust dabei zu sein, wer könnte sich vorstellen, was dazu zu sagen, wen beschäftigt das, und wir haben auch selber, und das können wir auch gleich bestimmt nochmal alle ganz gut sagen, sehr viele Emotionen dazu gehabt und wir sind auch ganz gespannt und ich merke es auch selber, dass ich sehr emotional bin bei diesem Thema und sehr gespannt bin, was in diesem Gespräch heute kommt. Und wir haben aber tatsächlich auch einen kleinen O-Ton von Susanne Rentsch jetzt an dieser Stelle mitgebracht, den ich euch gerne als Einstieg mitgeben würde, der, glaube ich, auch ganz gut schon den Blick drauf wirft und den Fokus wirft, was wir heute besprechen wollen. Denn wir wollen ja die politikdidaktische Brille aufsetzen, wenn wir uns diese beiden Beispiele sexualisierter Gewalt angucken. Und Suse hat uns dafür schon ganz gute Impulse mitgegeben. Und ich würde mal gerne an dieser Stelle vorlesen, was sie sozusagen uns für dieses Gespräch mitgegeben hat, vielleicht auch als kleinen Auftrag. Und zwar, Suse sagt, wenn ihr in dem Zusammenhang zum Beispiel über Stolpersteine im Umgang mit diesem Thema nachdenkt, finde ich es auf jeden Fall wichtig, in Bildungskontexten darüber zu sprechen, dass wir Betroffenen zuhören müssen. Und es ist auch wichtig, False Balance zu vermeiden, wenn wir zum Beispiel einfach sagen, dass es ja nur Vorwürfe sind. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen. Das ist auch wichtig, wenn es darum geht, Kinder statt junge Frauen zu sagen, Pädokriminalität und pädosexuelle Gewalt zu benennen, anstatt von Sexpartys zu sprechen. Und auch ein kritischer Umgang mit dem Wort Pädophilie ist wichtig, weil es eben oft nicht im medizinischen Sinne um eine sexuelle Prägung geht, sondern um Macht. Und Suse sagt noch weiter, es ist auch wichtig in Bildungskontexten, dass wir die Täter nicht zu satanischen Perversen erklären, die mit normalen Menschen nichts zu tun haben, sondern die Strukturen dahinter besprechen, die diese Verbrechen möglich machen und die auch sexuelle Gewalt in allen anderen Bereichen möglich machen und die Verantwortung, die darin dranhängt. Das ist die erste Rückmeldung, die wir sozusagen aus unserem Team haben. Was hört ihr da, wo vielleicht schon erste Gedanken und Aufträge drin sind, die für euch anschlussfähig sind und die ihr auch heute in dieses Gespräch mitgebracht habt?
Ich finde Suses Gedanken ganz wertvoll, weil da schon sehr, sehr viele Aspekte angesprochen werden. Ich komme ja aus der Medien- und Kommunikationswissenschaft und habe da auch mal in dem Zusammenhang mir angeguckt, was die aktuelle Forschung dazu sagt. Natürlich geht es sehr viel um Sprache und Framing, wenn wir uns solche Fälle ansehen. Und das hat Suse ja auch schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Wie werden Täter benannt, wie wird Betroffenen geglaubt, wie werden auch Betroffene benannt. Mir ist in der Berichterstattung noch aufgefallen, dass häufig die Betroffenen als Prostituierte so ein bisschen denunziert werden und das finde ich sehr problematisch, dass da eine abwertende Bezeichnung für Sexarbeit verwendet wird, suggeriert ja schon, das wollten die Frauen eigentlich und an dem Punkt sind wir ganz klar, nein, das wollten sie nicht. Und ich denke, da kann man auch in dem Fall für die Betroffenen sprechen. Wir haben es häufig, dass da passive Sprache verwendet wird, statt dass aktiv gesprochen wird in so einer Berichterstattung, dass eben der Zweifel an den Betroffenen, dass daran gezweifelt wird, dass oft Victim Blaming passiert. Das hat Suse auch so ein bisschen mit angesprochen. Und dass oft die Verantwortung von TäterInnen verschleiert wird. Das zeigt auch die Medien- und Kommunikationsforschung. Also da sind ganz oft zweifelnde Formulierungen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Und ich denke, weiter macht sie noch das Thema Repräsentation auf. Wer wird da gehört? Wer wird dargestellt und wie? Dann dieses Thema von so einer institutionellen Dynamik, zu sagen, was sind überhaupt die Bedingungen, die sowas möglich machen? Und am Ende haben wir schon drüber gesprochen, wie geht denn da die journalistische Profession damit um und wie professionell ist sie in diesem Kontext? Das sind so erstmal meine Gedanken, die, denke ich, heute auch mit einbringen werde.
Ich finde auch, dass unsere Kollegin da schon total wichtige Gedanken uns für den Anfang des Gesprächs mitgegeben hat. Ich glaube, ich würde gerne, wenn wir jetzt uns Zeit nehmen, darüber zu sprechen, habe ich so im Vorher drüber nachdenken, immer so zwei Ebenen irgendwie im Kopf gehabt, über die ich nachdenke rund um dieses Thema. Und das kam jetzt auch gerade, als eben Suse über die Strukturen gesprochen hat, die diese Taten möglich machen. Und deswegen sind es so zwei Richtungen, die ich heute, glaube ich, gerne sprechen würde. Zum einen, welche politische Bildung brauchen wir in dieser gesellschaftlichen Struktur, in dieser von Sexismus und Gewalt und Machtmissbrauch geprägten Struktur, Gesellschaft, in der wir leben? Da geht es vielleicht viel auch um so Metafragen, aber natürlich auch, und das war ja auch schon in Ihrem Kommentar drin, an welchen Themen und an welchen Inhalten oder auch mit welchen Formaten konkret in den Bildungssituationsebenen arbeiten wir rund um dieses Thema. Und das sind für mich irgendwie zwei verschiedene Sachen, die ich auch gar nicht so leicht auseinanderhalten kann. Aber ich glaube, es hilft mir irgendwie so mit Perspektive auf das Gespräch gleich, das irgendwie immer so ein bisschen zu sortieren.
Ja, also mir geht es auch so, dass ich denke, wir sind jetzt schon mitten eigentlich in so der Frage, über welche Bildungsgegenstände können wir sprechen, was muss man eigentlich lernen, wenn man sich mit solchen Fragen beschäftigt. Und ich bin total dankbar, dass wir das jetzt so schnell hingekriegt haben, uns hier zusammenzusetzen, weil wirklich auf die Idee gekommen sind wir vor ganz wenigen Tagen und haben dann auch sofort unser Gespräch beendet, das anfing in diese Richtung zu gehen und gesagt, nee, wir setzen uns mit Mikrofonen dahin und lassen Leute dabei zuhören. Und deshalb würde ich gern nochmal sagen, also für mich ist es so ganz elementar wichtig, dass wir in der politischen Bildung über Themen, die junge Menschen betreffen, mit denen sie sich sowieso auseinandersetzen und die sie auch vielleicht überfordern, dass wir die aufgreifen. Und gleichzeitig als Wissenschaftlerin muss ich sagen, dass ich über viele Jahre beobachtet habe, dass das aber häufig nicht passiert, ne? Also dass wir in der politischen Bildung oft ziemlich lange brauchen, bis wir bestimmte Themen anfassen. Da muss es erst Material dazu geben und dann muss irgendwie was aufbereitet sein. Dann haben wir ein Sonderwochenschauheft und dann machen wir dazu mal ein Bildungsangebot. Und das ist mir oft zu langsam. Und bei diesem Thema kann ich das aber so ganz gut nachempfinden, dieses Gefühl eigentlich total überfordert zu sein. Also ich bin total gespannt, was heute hier rauskommt, weil ich merke, ich bin nicht mal in der Lage, mir alle journalistischen Dinge, die so vorliegen, dazu in Gänze anzuhören, weil mich wirklich schaudert. Und deshalb spüre ich sehr, sehr, viel mehr als bei anderen Themen, wenn wir über Krieg sprechen, wenn wir über dies oder jenes sprechen, diese Zurückhaltung in mir selber, um Gottes Willen, was kann ich denn für Ratschläge geben, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, obwohl ich natürlich davon überzeugt bin, dass das ganz wichtig ist und dass wir auf gar keinen Fall junge Menschen, die ihren Weg ja noch suchen, die eine Normalitätsvorstellung erst prägen, mit so krassem Zeug alleine zu lassen und nicht bei der Einordnung zu helfen. Also das, vielleicht ist das noch gar nicht jetzt viel inhaltlich gesagt, aber das würde ich gerne am Anfang irgendwie loswerden, weil das für mich dieses, wir setzen uns heute zusammen, noch viel wertvoller macht. Noch nie konnte ich das so nachempfinden, dass man einem Thema auch mal aus dem Weg gehen will.
Wenn ich da noch kurz was anschließen darf, ich finde, zu den jungen Menschen, die da vielleicht, die wir oft gerne dabei an die Hand nehmen, finde ich ganz wichtig auch, dass wir erwachsene Menschen mit in den Blick nehmen, weil meine Erfahrung hat gezeigt, dass auch dort häufig die Worte fehlen, Wissen darüber, wann, welche Dinge sind Unrecht und welche sind Recht, wogegen kann ich vorgehen, und wie finde ich einen Weg, mit Erlebten oder mit Rezipierten umzugehen. Das finde ich auch ganz wichtig als Punkte in der außerschulischen Bildung.
Ja, ich glaube, was ganz deutlich wird, ist, wie schwierig die Thematisierung überhaupt ist. Und wir haben uns ja auch ganz bewusst dazu entschieden, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, das als eine reine Flinter-Gruppe zu machen. Also wir wollten unsere männlichen KollegInnen nicht ausschließen, aber wir haben eine ganz bewusste Setzung gemacht, warum wir heute gemeinsam hier sitzen wollen. Vielleicht auch aus betroffenen Perspektiven. Wir leben in einer Gesellschaft, Elisa hat es auch schon ein bisschen angefangen, jede dritte Frau erlebt sexualisierte Gewalt in Deutschland. Jede vierte Frau erlebt Gewalt in der Partnerschaft in Deutschland. Corinna hat es auch schon thematisiert, Sprache ist ganz wichtig. Uns fehlen oft die Worte dafür, darüber zu sprechen. Und ich kann es auch aus einer persönlichen Perspektive sagen, mir fällt es auch schwer, heute hier zu sitzen. Und wir haben auch vorher schon gesagt, Anja hat es auch so ein bisschen gesagt, ich bin gespannt, wie wir reinkommen. Ich bin gespannt, wie wir es schaffen, darüber zu sprechen. Viele von uns haben auch gesagt, wie Suse auch, ich bin wütend, es fällt mir schwer. Ich finde keine richtigen Worte, aber irgendwie müssen wir darüber sprechen. Und wenn es uns schon schwerfällt, dann wird es wahrscheinlich nicht nur uns schwerfallen. Und ich hoffe, dass wir heute auch so ein bisschen es schaffen, eine Unterstützung oder vielleicht erste Gedanken und Impulse rauszugeben, auch für alle, die heute zuhören, das besser thematisieren zu können oder irgendwie einen Zugang dazu zu finden.
Ja, also mir geht's genauso. Ich habe es ja auch einleitend schon gesagt irgendwie. Also ich glaube auch, dieses Momentum von Überforderung, ja auch Fassungslosigkeit über die Ausmaße irgendwie von beiden Fällen, die wir gerade schon angesprochen haben, Epstein und Pierlikot. Also ich würde auch sagen, ich finde bei dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt, also selten habe ich mich so wenig in der Lage gefühlt, Antworten zu liefern, Erklärungen. Also auch tatsächlich zum Beispiel, ne, diese Idee, dass gerade auch politische Bildung Orientierung stiften soll, tatsächlich, ne, also auch Sicherheit vermitteln sollen, fällt mir schwer in diesem Fall. Und nicht einfach zu sagen, okay, brennen wir alles ab hier. Also weil es wirklich so krass weitreichend ist, dass es wirklich schwer fällt. Und ich glaube aber, und ich hoffe, das ist so meine Hoffnung für dieses Gespräch auch, dass wir eben vielleicht doch mit den kleinen Sachen anfangen können, weil ich das Gefühl habe, in so kleineren Momenten, die wir gerade auch schon gehabt haben, ne, also können Wege in die Thematisierung liegen. Also ich glaube auch nicht, dass das Beispiele sind, wo man einfach mal so reingeht und offen mal drüber spricht und den Raum öffnen kann in der politischen Bildung, gerade wenn es um betroffenen Perspektiven geht. Und ich glaube aber, wir haben gerade schon was gehört, was mir zum Beispiel tatsächlich Hoffnung gibt auch und wo ich merke, dass es für mich zum Beispiel, auch wenn ich mir vorstelle, das mit Studierenden oder mit anderen zu machen, einen Ansatzpunkt gibt und das ist tatsächlich eine Sprache finden überhaupt, das in politischer Bildung zu thematisieren. Sprache ist was, was wir in politischer Bildung oft denken, aber tatsächlich, wir sind ja auch ein sehr sprachbasiertes Feld, was also für uns auch nicht immer unproblematisch ist, aber ich finde gerade, das ist ein Ansatzpunkt, ja, über Medienberichte, also auch Medienbildung zu sprechen und ganz konkret aber auch die Frage zu stellen, wie wollen wir eigentlich in politischer Bildung und zwar gar nicht nur über diese beiden, sondern ganz generell über sexualisierte Gewalt sprechen. Und genau wie Suse das gerade schon angesprochen hat, ist es total wichtig und ich finde zum Beispiel schon ein erster Schritt auch, wenn man sich jetzt mit diesen beiden Fällen beschäftigt, zum Beispiel zu problematisieren, wie in diesen Fällen, Corinna hat es schon angesprochen, über Betroffene gesprochen wird, aber tatsächlich auch, wie ungleich der Schutz in der Berichterstattung verteilt ist. Ja, also da zum Beispiel schon das erste Mal sichtbar zu machen, wenn wir bei den Epstein-Files uns jetzt sind, ja, und wir stellen uns vor, dass wir mit jungen oder auch erwachsenen Menschen darüber sprechen, was sie da gelesen haben, kann man zum Beispiel sagen, der Schutz der TäterInnen, wie sehr die Namen geschwärzt wurden von TäterInnen, wie viele tatsächlich ja auch Gerichtsakten immer noch nicht veröffentlicht sind, ja, also wie viele eben auch von den veröffentlichten Unterlagen in vielerlei Hinsicht geschwärzt wurden und dann gleichzeitig in diesen Akten Opfernamen nicht geschwärzt wurden. Ja, noch schlimmer, wie ich finde, tatsächlich auch Betroffenen Bilder, teilweise Nacktbilder, nicht geschwärzt wurden, mit Gesicht zu sehen sind. Da finden schon erste Probleme statt, die man in politischer Bildung adressieren kann. Also wo man auch einen ersten kleinen Schritt gehen kann und so sagen kann, wie wird eigentlich berichtet? Ne? Corinna hat es gesagt, wie werden Betroffene bezeichnet? Wie werden Betroffene gehört? Welche Zuschreibungen finden da statt? Und da kommt es aber direkt schon auch, finde ich, nämlich rein, nicht nur mit der Sprache, die wir in politischen Bildungskontexten finden, sondern ich merke auch sofort, dass ich den Impuls habe, und das hat Nathalie gerade auch schon angesprochen, wir werden mit einem Prinzip konfrontiert, was wir auch in der Judith sehr häufig eigentlich in Frage stellen. Wir sagen ganz häufig, dass Räume wichtig sind und dass wir nicht mehr so sehr entlang von Zielgruppen denken wollen. Und ich habe richtig gemerkt, dass die Auseinandersetzung mit diesen beiden Fällen sexualisierter Gewalt mich krass mit der Frage konfrontiert haben für politische Bildung, zu sagen, oh doch, wir brauchen an dieser Stelle zielgruppenspezifische Ansprache, zielgruppenspezifische Angebote. Und ich würde sogar noch weitergehen und den Impuls würde ich gerne mal an euch weitergeben. Ich hatte das Gefühl, wir brauchen zielgruppenexklusive Formate, ja, in denen wir auch ganz unterschiedlich Formen und Beispiele von sexualisierter Gewalt besprechen. Was meine ich damit? Ich habe das Gefühl, in diesem Kontext braucht es unterschiedliche politische Bildungsangebote und auch Inhalte für Jungen und Mädchen oder Männer und Frauen. Was sagt ihr? Wie gehen wir damit um, dass wir eigentlich immer sagen, wir sind spezifisch, wir wollen Menschen zusammenbringen und ich habe aber in diesem Moment den Impuls, bei solchen Themen sogar zielgruppenexklusive Räume, ja, zu erstellen in politischer Bildung.
Ich kann den Faden mal aufnehmen. Ich finde auch, dass sich das total aufdrängt an der Stelle. Jetzt haben wir es ja noch mit unglaublich gewaltigen Zielgruppen zu tun, ne? Also das ist ja jetzt nicht super, super, super spezifisch zu sagen, wir machen das an der Stelle vielleicht geschlechtergetrennt. Trotzdem, also will ich auch da so ein bisschen Ratlosigkeit teilen, weil auch wenn ich das spontan super einleuchtend finde und sofort unterstützen würde, in dem Fall zu sagen, wir kommen in das Thema gar nicht anders rein, also weil völlig unterschiedliche Ziele ja auch mit den Bildungsprozessen verbunden sind, ob ich jetzt mit Mädchen spreche oder Frauen oder mit Jungen oder Männern. Trotzdem am Ende von einem Bildungsprozess könnten sie ja schon was voneinander lernen. Ne? Also es nützt ja nichts, sie für immer auseinanderzunehmen an der Stelle. Nur der Weg bis dahin scheint mir auch entscheidend weit zu sein. Also je nachdem, wie lange man einen Bildungsprozess oder einen Impuls, den man ja oft nur setzen kann, überhaupt denkt, weiß ich nicht, ob eine Zusammenführung von Gruppen dann überhaupt wieder vorstellbar ist oder ob das einfach ein nachgelagerter Prozess ist. Aber es ist so verdammt, also bei diesem Thema, dass das, wie man es anfasst, bleibt es eben ein unglückliches, schreckliches Thema, das wo es irgendwie kein heiteres Ende zu finden gibt. Und damit muss man, glaube ich, auch erstmal im Bildungsprozess selber klarkommen. Ja? Also dass man also Unruhe stiftet und auch also je mehr Sichtbarkeit das Thema kriegt, desto mehr Konflikte auch erstmal entstehen, die ausgetragen werden können. Das macht es, glaube ich, auch nicht leichter, es zu thematisieren. Aber ich würde auch sagen, also entgegen jeglicher Jodet-Gewohnheit, würde ich sagen, ist das ein gutes Beispiel dafür, dass man auch nicht dogmatisch sagen kann, es gibt niemals Zielgruppen, niemals ist das irgendwie zu rechtfertigen, Gruppen auseinanderzunehmen. Haben wir auch bei rassismuskritischen Bildungsangeboten immer wieder so gesagt. Aber das hier ist es ziemlich deutlich, finde ich.
Ich habe in der außerschulischen politischen Bildung da lange drüber nachgedacht, weil ich habe einen Workshop oder ich gebe Workshops gegen Alltagssexismus. Das sind Kommunikationstraining, Argumentationstrainings. Und ich habe mir lange diese Frage gestellt, schreibe ich diese Workshops ausschließlich für Flinterpersonen aus? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, also es ist in der Erwachsenenbildung, nein, ich habe mich bewusst dafür entschieden, damit alle Menschen ansprechen zu wollen, um möglichst niemanden auszuschließen. Und in der Praxis zeigt sich dann aber, es sind nur weiblich gelesene Personen zu diesen Workshops gekommen bisher. Und es wird dadurch ein sehr intimer, sehr respektvoll wertschätzender Raum gegeben, in dem sich die Frauen in dem Fall bisher sehr wohlgefühlt haben, sehr geöffnet haben, über das, was ihnen passiert ist, zu sprechen, da überhaupt Worte zu finden. Und das habe ich sehr geschätzt daran, dass es am Ende dann doch ein exklusiver Raum war, der sich eben von alleine ergeben hat. Gleichzeitig, sehr spannend, haben alle am Schluss immer wieder, ich habe das mehrmals gemacht, immer wieder gesagt, wir müssten mal Männer, haben sie gesagt, also auch männlich gelesene Personen, genau hierher bekommen. Wie machen wir das, dass wir auch mit unseren Partnern darüber sprechen, beispielsweise. Und ich glaube, das kann dann im Anschluss passieren, dass sowas zu Hause dann beispielsweise nochmal besprochen wird. Und das ist auch extrem wichtig. Aber wie man eben in dem Sinne alle mit reinholt, hat noch nicht funktioniert. Das ist auch nach wie vor eine Frage, wie man eben Ich formuliere das jetzt mal ganz spitz, potenzielle Täter auch dorthin bringt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Ich finde das einen ganz spannenden Punkt, den Corinna bringt, und das ist etwas, was mir auch immer wieder auffällt, und vielleicht geht es euch auch so, dass häufig sind es eben Betroffene oder auch Flinterpersonen, die sich genau mit diesen Themen auseinandersetzen. Und dass vielleicht männlich gelesene Personen, die häufiger, das kann man ja einfach so sagen, Täter sind, sich irgendwie auch nicht so berührt von den Themen fühlen und sich in Diskursen oft eher zurücknehmen oder einfach auch nicht anwesend sind. Tina und ich, wir waren ganz vor kurzem erst auf einer Tagung und wir haben einen Audio-Walk gemacht zu sexualisierter Gewalt, wo Flinterpersonen, es war in Kassel, aber das spielt jetzt nicht so die Rolle, an verschiedenen Punkten darüber berichten, was ihnen passiert ist und welche Erfahrungen sie mit sexualisierter Gewalt gemacht haben. Und auch da war es wieder so, dass wir eine reine Flinter-Gruppe waren. Die männlich gelesenen Personen im Raum haben sich nicht für diesen Audio-Walk scheinbar interessiert oder hatten nicht das Bedürfnis zu partizipieren. Und vielleicht ist genau auch das eine Herausforderung, dass wir da nochmal genauer schauen müssen, wie erreichen wir die denn? So, und das ist ja ganz oft eine Frage, die eben auch in der politischen Bildung zu dem Zielgruppenansatz führt. Aber vielleicht ist auch das heute nochmal ein Thema, was wir so ein bisschen besprechen können. Und was mir auch kam, ist noch ein anderer Gedanke, den wir auch auf einer Tagung gehört haben. Da hat, ich glaube, Tina, korrigiere mich gern, ich glaube, es war Hedge, der hat darüber berichtet oder gefordert, vielleicht brauchen wir auch eine asymmetrische politische Bildung. Und er hat das so ein bisschen argumentiert, dass wir in der politischen Bildung ja nie neutral oder auch gleich sein müssen, sondern er hat gefordert, wir müssen asymmetrisch sein. Und das heißt vielleicht in Momenten auch manchmal parteiisch aufzutreten, eben für die, die systemisch benachteiligt sind.
Also ich bin immer noch in Gedanken bei dieser grundsätzlichen Frage, männliche Jugendliche zwischen 13 und 18 unterdrücken als männliche Eigenschaft sehen. Das gehört ja auch in diesen Kontext dazu. Und wenn man dann denkt, oh Gott, wie kriegen wir das weg? Ja, also das ist ja ziemlich eindeutig, was die Bildungsperspektive angeht, das muss weg. Ja, also diese Überzeugung, mit der können wir nicht weitermachen, dann sehe ich vor meinem inneren Auge auch tatsächlich Bildungsprozesse, die auch geschlechterhomogen gedacht werden müssen, also wo im Kontext von männlicher Sozialisation ja offensichtlich irgendwas falsch läuft. Ja? Also wo haben die das her? Das ist wahrscheinlich auch was, was eher medial vermittelt wird. Das ist aber egal, in welcher Form, ob man jetzt einen Bildungsprozess denkt oder einen medial vermittelten Prozess. Auf jeden Fall wird das innerhalb des Geschlechts weitergegeben, diese Vorstellung. Und dann wäre die Frage für uns, die wir uns ja als Judith immer an Multiplikatorinnen wenden, wie kriegen wir denn Männer ausgebildet, die solche Bildungsprozesse auch als Vorbilder gut gestalten können? Ich hatte da einmal so ein Erfolgserlebnis oder das Gefühl eines Erfolgserlebnisses in dem Bereich berufliche Bildung. Also wir bilden ja auch viele berufliche Lehrkräfte hier aus, also Leute, die mit einem Fach Bautechnik zum Beispiel studieren, mit dem anderen Fach Gemeinschaftskunde. Und da hatte ich einmal eine Situation, in der sich ein Gespräch eröffnet hat, wo ich quasi so die Verantwortung dafür kommunizieren konnte. Es ist eure Aufgabe. Was glaubt ihr denn, was passiert, wenn ihr in diesen Bautechnikgruppen klar macht, dass mit dem Rechtsextremismus geht zum Beispiel nicht. Also es war ein bisschen anders gelagert, aber das kann man sich auch auf dieses Thema übertragen vorstellen. Aber da, also das systematisch zu machen, da muss man ganz ehrlich sagen, das machen wir noch nicht. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wer das macht. Also ich glaube, es gibt ganz kleine Initiativen, also von Mädchenarbeit, aber auch Jungenarbeit in Sachsen. Christian Kurzke ist eine Person, die sich da sehr engagiert im Bundesland. Aber das in der Fläche sehe ich das tatsächlich noch nicht.
Ich glaube, da kann ich total gut ansetzen, weil das schon vorhin was war, wo ich richtig kurz mir so ein großes Ausrufezeichen gemacht habe. Das ist ja etwas, was wir tatsächlich, also nicht nur in einer situativen, didaktischen Situation darüber nachdenken, machen wir jetzt hier mal kurz getrennte Gruppen, sondern Anja, du hast es gesagt, ganz konkret, wir brauchen an dieser Stelle, zumindest erscheint es mir gerade so, unterschiedliche Ziele politischer Bildung für verschiedene Gruppen. Und das ist nicht nur eine situative Momentum, sondern genau was du gerade sagst, die Frage, also überhaupt erstmal so eine Analyse. Und ich würde sagen, es ist medial geprägt, aber auch nicht nur. Also wenn wir sehen, welche gesellschaftlichen Prägungen auch bildnerisch zum Beispiel schon in Kindergärten vermittelt werden, des lieben, braven, unterstützenden sozialen Mädchens, ja, und des durchaus aktiven, streitfähigen, diskursführenden Jungen, ja, dann ist es ja nicht nur medial, sondern auch in Bildung verstärken wir bestimmte Rollenbilder und adressieren zu wenig zum Beispiel Verantwortung oder auch Allyship von Männern. Ja, also weil ich würde schon sagen, genau das hat Corinna vorhin auch angedeutet, ich werde immer ganz unruhig direkt, wenn ich schon wieder jetzt auch mir vorstelle, dass Frauen die Verantwortung haben, Männer in Sexismus zu bilden. Ja, also da denke ich mir, auf gar keinen Fall. Das meinen wir nicht mehr, also meine ich nicht mit zielgruppenexklusiver oder zielgruppenspezifischer Bildung, sondern dass Bildung eigentlich hier einen ausgleichenden, menschenrechtsorientierten Auftrag hat und der bedeutet in diesem Fall tatsächlich, sich die Frage zu stellen, welche Bildungsziele politischer Bildung wir eigentlich für diese verschiedenen von sexualisierter Gewalt betroffenen Gruppen formulieren. Und das ist schon was, wo ich auch sage, weiß ich nicht, habe ich noch nicht gefunden irgendwie und merke aber zum Beispiel, dass eben diese Idee zum Beispiel auch Wut als Bildungsziel für Frauen für mich was trägt, ne? Also wir haben das am Anfang gesagt, das ist ja auch was, womit Frauen übrigens oft delegitimiert werden, ne? Dass Emotionen ihnen zugeschrieben werden. Übrigens alle sind emotional, aber ne, also wo, und da, wo ich zum Beispiel sehen würde, auch in einem übergeordneten Bildungsziel, was gar nicht jetzt nur explizit an sexualisierte Gewalt ansetzt, sondern tatsächlich sich die Frage zu stellen, zu welchen aktiven, mündigen Menschen erziehen wir eigentlich Mädchen in Bildungsprozessen und Frauen und zu welchen mündigen Menschen erziehen wir eigentlich Männer? Und welche Verantwortung adressieren wir auch konkret in Bildungsprozessen? Und ne, Nathalie hat es angesprochen, wir sehen das ja statistisch, das ist ja auch kein Gefühl, was wir haben, dass Frauen zum Beispiel anders und häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind und Männer eben viel häufiger statistisch TäterInnen sind. Das bedeutet aber auch jetzt nicht, dass sagen, okay, alle sind gleich und alle Männer sind Täter, aber Männer sind auch in der Verantwortung der Adressierung von falschem Verhalten in einer anderen Rolle, weil genau was Corinna gesagt hat, Männer zum Beispiel, das sehen wir auch, statistisch viel bereiter sind, sich von anderen Männern sagen zu lassen, dass ihr Verhalten falsch war, als von Frauen. Ja, und da würde ich schon sagen, müssen wir drauf schauen und zu sagen, was sind eigentlich unsere Bildungsziele, zielgruppenspezifisch, wenn es um die Verhandlung von Ungleichheit, von Machtungleichheit zwischen den Geschlechtern geht. Ja, und da würde ich auch nochmal an dieser Stelle sichtbar machen, wir sprechen jetzt viel von Mädchen und Jungen, ne, damit sind aber tatsächlich, auch wenn es um sexualisierte Gewalt geht, oft auch noch Personen gemeint, die diesen zweigeschlechtlichen Zuordnungen nicht irgendwie entsprechen. Ja, also Flinterpersonen, Transpersonen, non-binäre Personen sind genauso häufig adressiert und werden ja auch in der Brückenideologie von Rechten ganz vorne angestellt, wenn es um die Delegitimierung von Demokratie, von Gesellschaft geht. Also das will ich nur kurz ergänzen, wenn wir jetzt so viel von Mädchen und Jungen sprechen, meinen und denken wir wirklich auch andere Personen mit. Und da würde ich aber auch nochmal sagen, also was sagt ihr? Also das ist ja wirklich mein Gefühl, dieses brauchen wir nicht nur zielgruppenspezifische Situationen, sondern in der politischen Bildung wirklich ein viel größeres Nachdenken darüber, was zielgruppenspezifische Ziele politischer Bildung sind, die wir auch, also wen wollen wir damit eigentlich bilden?
Ja, also ich finde es super schwer, jetzt über diese Zielfrage nachzudenken, weil ich finde, es ist wirklich eine Riesenfrage und merke jetzt, Tina, wo du gefragt hast, nach situativ nachdenken oder größeren Zielen nachdenken, dass es mir aktuell schon leichter fällt, an konkreten Situationen über diese, über das Überdenken von zielgruppenspezifischen Formaten nachzudenken und mich dem zu nähern. Deswegen würde ich das jetzt trotzdem erstmal versuchen, auch wenn ich die Frage nach den großen Zielen dahinter total wichtig finde. Habe ich aber leider noch keine Antwort drauf. genau, aber gerade, wenn ich jetzt mal so am Beispiel denke, würde ich sagen, dass weiblich gelesene Personen, weiblich sozialisierte Personen, junge Menschen, ältere Menschen, je nachdem, mit wem wir arbeiten in der politischen Bildung, ja schon auch alleine von den Geschichten und Erfahrungen, die sich in ihren Körpern eingeschrieben haben, eine ganz andere Gruppe sind als männlich gelesene Personen in der Gruppe, mit denen wir arbeiten. Und da liegt es für mich dann schon total nah, wenn wir da Austauschräume erstmal schaffen wollen, indem diese Dinge und Erfahrung, aber auch potenzielle Erfahrung, Betroffene zu werden, besprechen wollen, Safer Spaces zu schaffen. Und das würde ja in diesem Schluss bedeuten, dass man die Gruppe teilt. Oder dass man, so würde ich hoffen, es in der Gruppe thematisiert und dann vielleicht ähnlich wie es vielleicht dann auch bei Corinna passiert, dass sich dann auch Menschen zuordnen zu den Inhalten, die für sie passend erscheinen. Andersrum, wenn es darum geht, toxische Männlichkeiten zu thematisieren oder Perspektiven kritischer Männlichkeitsarbeit in politische Bildung einzubauen. Auch da würde ich nicht sagen, dass man das nicht mit allen bearbeiten kann, aber ja sehr wohl aus unterschiedlichen Perspektiven spricht. Und ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht auch für männlich gelesene Personen dann manchmal vielleicht auch einfacher ist, Druck und Druck zu besprechbar zu machen, der mit Erwartungen an ihre Männlichkeit verknüpft ist. Und das sind irgendwie das so zwei Beispiele, wo ich denke, ja, selbst wenn wir sonst oder wenn ich sonst eher aus einer raumbezogenen politischen Bildungsperspektive denke, drängt sich das für mich da total auf.
Ich kann auch noch mal versuchen, also an dieser Frage nach den Zielen anzuknüpfen. Ich finde, also ich würde es aber auch noch mal unterstreichen, weil ich halte das für sehr klug, was du gesagt hast, Tina. Und das ist was Fundamentales, ne? Also es ist keine kleine Sache, zu sagen, wir definieren für unterschiedliche Gruppen unterschiedliche Bildungsziele, auch wenn das auf den ersten Blick gar nicht jetzt so super ungewöhnlich ist. Man würde ja auch sagen, dass man mit einer Gruppe von Menschen, die von Armut betroffen sind, zum Beispiel auch eher ein anderes, also intuitiv ein anderes Bildungsangebot macht, als jetzt, wenn man eine Gruppe Bankkaufleute vor sich sitzen hat. Also jetzt nur um irgendwie das passiert intuitiv, aber ich glaube, wir machen uns das ganz oft gar nicht klar, wie sich das rechtfertigen lässt und dass das auch Rechtfertigung bedarf, unterschiedliche Zielperspektiven für unterschiedliche Gruppen da zu formulieren. Und du hast Wut angesprochen als Bildungsziel, das du dir vorstellen kannst. Kann ich auch. Ich will nur da auch nochmal unterstreichen, dass das ja nicht was Nettes ist. Ja, also zu sagen, okay, ich habe da das Ziel, dass die sich ein bisschen, dass die wütender werden, dass die sich mehr für ihre Rechte einsetzen, dass sie auch mehr Kraft, also in Wut ist ja Kraft auch drin. Ich setze ein zweites, auch nicht schönes Gefühl daneben, Scham. Das passt ganz gut, weil Gisèle Pelicot ja mit dem Satz quasi berühmt geworden ist, die Scham muss die Seite wechseln. Und sich deshalb das sehr schnell eigentlich sogar als Bildungsziel anbietet, zu sagen, kann es nicht auch, also ich mach's mal in einen Konjunktiv trotzdem, sicherheitshalber, kann es nicht auch ein Bildungsziel sein, dass Scham empfunden werden kann für Unrecht, ja, das geschieht und das möglicherweise aus meiner Gruppe heraus zustande kommt. Und das passt auch das, also, ne, und das klingt alles nicht nett. Das ist keine schöne politische Bildung, die offen zugibt. Es geht uns darum, Schamgefühl auch zu trainieren für Unrecht. Aber ich will nur daran erinnern, dass das gar keine neue Idee ist, weil das nie wieder zum Beispiel, das Adorno formuliert hat, war unmittelbar damit verknüpft zu sagen, es geht um die Einübung von Schamgefühl. Ja, also die Idee ist eigentlich alt, dass wir im Rahmen von Bildungsprozessen auch sowas einüben. Und ich finde, es gehört irgendwie zur Ehrlichkeit dazu, das auch mal auszusprechen, dass es und auch zur Diskussion zu stellen von mir aus. Also ich bin gespannt, ob wir was anstoßen können mit diesem Podcast. Aber deshalb wirklich Schamgefühl gehört dann in diesen Zielkatalog auch. Und dann kann man jetzt einfach mal beobachten, dass es ja interessant ist, dass wir Gefühle generieren wollen. Also dass es gar nicht so sehr kognitive Erkenntnisse sind, die sind das glaube ich auch, da kommen wir vielleicht auch nachher nochmal dazu, dass es bestimmte Einsichten gibt, die auch inhaltlicher Natur sind, aber dass es am Ende schon auch um die Entwicklung von Gefühlen geht.
Ich finde, da sind ein paar sehr spannende Punkte dabei, vor allem, weil ich in selbstorganisierten Räumen genauso ein Verhalten erlebe, wie du beschrieben hast, Anja. Eine männlich gelesene Person benimmt sich daneben in diesem Kontext, egal was es jetzt, ob das durch Handlungen oder durch Äußerungen geschieht, wird anschließend dafür verurteilt, indem die Person ausgeschlossen wird. Und als nächsten Schritt erlebe ich, dass aus der Gruppe heraus sich Bedingungen überlegt werden, wie kann diese Person wieder inkludiert werden, weil zumindest sofern die Person diesen Wunsch hegt, und das ist mitunter immer mal wieder der Fall, und dann werden tatsächlich gemeinsam Prozesse angestoßen, zu sagen, du durchläufst diese Prozesse, um dein Verhalten zu reflektieren und im besten Fall perspektivisch zu ändern, und vorher kommen wir hier nicht wieder zusammen, vorher bist du hier nicht erwünscht. So. Und da findet so eine Art Selbstregulierung in diesen Räumen statt, zu sagen, ja, wir schließen dich so lange aus, bis du kapiert hast, worum es uns hier geht, was du falsch gemacht hast und was du in Zukunft nicht mehr falsch machen wirst, hoffentlich. Und ich finde, da sind Awareness-Konzepte ganz hilfreich, um sämtliche Diskriminierungsformen aufzuzeigen, auch in dem Kontext noch, dass die Gruppen, sag ich jetzt mal, Geschlechter zusammen Awareness-Schulungen durchlaufen, um eben festzustellen, oh wow, es gibt Menschen, die so viel mehr von Diskriminierung betroffen sind als ich selbst, und daraus leite ich auch das Bildungsziel für männlich gelesene Personen ab, das eigene Verhalten oder die eigenen Privilegien vielmehr immer wieder zu reflektieren und patriarchale Strukturen zu reflektieren, dass das, was die Bedingungen sind, eine lange Historie hatte, dass es strukturell gewachsen ist und dass es nicht selbstverständlich ist und dass Männer und Frauen nun mal verschieden durchs Leben gehen können. Und für Frauen oder weiblich gelesene Personen definiere ich das Bildungsziel: Ihr seid niemals schuld. Niemals. Das habe ich auch in den Workshops festgestellt, dass das so ein Aha-Moment immer war. Ich habe gesagt, euer Rock kann nicht kurz genug sein. So, daran liegt es nicht. Es ist immer das Fehlverhalten der anderen. Und maximal, das ist jetzt auch ein bisschen spitz formuliert, seid ihr daran schuld, wenn ihr eure Jungs erzieht, ne, wie ihr sie erzieht. So, das ist wirklich auch ein bisschen spitz formuliert. Ich weiß, es ist nicht ausschließlich die Aufgabe von Müttern, aber dass man dort auch ansetzen kann, zu sagen, was kann ich denn in der frühkindlichen Erziehung meinen Kindern mitgeben, finde ich ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang.
Ich finde total spannend bei dem, was ihr beide gerade, Corinna und Anja, gesagt habt, ist wirklich was, wo ich das Gefühl habe, da liegt ein Auftrag, auch nochmal in der politischen Bildung, sich selber, und das haben wir in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel gerade wenn es um die extreme Rechte geht oder auch um antidemokratische Positionen und Einstellungen, in den letzten Jahren als Disziplin schon mehr gemacht, uns deutlich zu positionieren und auch klar zu machen, wir sind keine neutrale politische Bildung, wir setzen uns klar gegen antidemokratische Positionen und Einstellungen ein. Ja, ich würde sagen, aber gerade beim Fall Feminismus, sexualisierte Gewalt, Antifeminismus, antifeministische Strömungen, ist es noch so ein bisschen unterdifferenziert, würde ich jetzt mal wirklich kritisch anmerken. Und da würde ich wirklich sagen, wären wir gerade drauf gestoßen. Ich würde nämlich auch sagen, selbst bei anderen Bereichen, zum Beispiel von Diskriminierung wie Rassismus, du hast Klassismus angesprochen, Anja, würde ich auch sagen, gibt es auch wirklich noch Luft nach oben. Und da liegt für mich gerade ein Auftrag, den wir formulieren, an politische Bildung auch als Disziplin, sich nämlich wirklich auch die Frage zu stellen, wenn wir eine menschenrechtsorientierte politische Bildung sind, ja, die sich gegen Diskriminierung und gegen antidemokratische Positionen einstellt, müssen wir das mal ein bisschen klarer ziehen, was das zum Beispiel für politische Bildungsprozesse rund um sexualisierte Gewalt, Frauenfeindlichkeit und so weiter bedeutet. Und da habe ich auch das Gefühl, also das könnte ein Vehikel sein, was Nathalie schon angesprochen hat, ich hatte mir das tatsächlich auch nochmal vorher rausgesucht, dieses Bewusstsein, dass wir bei bestimmten Themenlagen genau hingucken müssen, wen wir vor uns haben. Wir dürfen uns ja in der politischen Bildung, wenn wir die schulische uns angucken, nicht immer aussuchen, ob wir getrennte Gruppen haben oder nicht, sondern sind ja mit bestimmten Realitäten von Zusammensetzung von Gruppen auch konfrontiert. Ne? In Sachsen Rassismus zu thematisieren ist was anderes, als in Berlin Rassismus zu thematisieren. Und da würde ich mir schon wünschen, dass politische Bildung sich wirklich klar macht, was es bedeutet, asymmetrisch zu sein. Also, und damit meint es ja nur, also, dass wir parteiisch sind. Ja, und damit meine ich nicht, also nicht Politik, also nicht, also parteipolitisch parteiisch, sondern wir sind parteiisch für bestimmte vulnerable Gruppen. Ja, und das ist schon wichtig für politische Bildung, dass an bestimmten vulnerablen Gruppen mal explizit zu machen und nicht in so einem diffusen Gefühl zu verlassen, was bei vielen PraktikerInnen bestimmt passiert, was du sagst, Anja, das beobachte ich auch, ne? Also, dass, wenn politische Bildung gut läuft, Menschen sich darauf einlassen und die Frage stellen, wen habe ich eigentlich vor mir und wie thematisiere ich zum Beispiel Klassismus, und da stellen sich auch Fragen von Scham, von Schuldzuweisung, ne? Und bei wen habe ich eigentlich vor mir, wenn ich Sexismus, sexualisierte Gewalt bespreche, aber ich habe das Gefühl, da könnte auch unsere Disziplin noch mal ein bisschen nachhelfen, also tatsächlich das klarer ziehen, auch klarere Angebote machen, ne? Das ist jetzt nichts, was morgen passieren wird, aber wo wir uns, finde ich, schon auch hinbewegen sollten, zu fragen, was bedeutet das? Und ich will mal ein Beispiel machen, was es vielleicht konkret macht, was ich gerne für euch noch mit einbringen möchte, weil ich finde, sowohl beim Fall Gisèle Pelicot, aber insbesondere auch beim Fall Epstein, ist eine Sache mir aufgefallen, wo ich finde, politische Bildung total gut die Möglichkeit hat, genau dieses parteiische, kritische Draufblicken auf bestehende Systeme möglich zu machen, und zwar das Rechtssystem. Ne? In Sachsen heißt politische Bildung ja auch GAW, Gemeinschaftskunde, Recht, Wirtschaft. Da steht als zweites Recht. Jetzt kann ich mal ehrlich sagen, dass auch in meiner Ausbildung und auch in dem, was ich in Universität lehre, Recht jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsdisziplin ist. Aber ich finde, gerade bei diesen Fällen bietet es sich total an, den Kritikmuskel der politischen Bildung, und zwar den parteiischen Kritikmuskel, zu schulen, wenn es darum geht, sich zum Beispiel mal anzugucken, wie viele rechtliche Konsequenzen gibt es denn bisher, wenn es darum geht, sich den Epstein-Fall anzugucken. Es gibt zwei. Und zwar Epstein und seine Frau Maxwell, die als einzige bisher rechtlich mit irgendwelchen Konsequenzen konfrontiert waren. Das ist ein Problem. Ja? Und ich finde, auch da kann man drauf gucken, als politische Bildung, die eben auch Rechtserziehung eigentlich bedeutet, kritisch drauf zu schauen und zu sagen, wir haben aktuell ein patriarchales, sexistisches, judikativ- und exekutivsystem, was bei sexualisierter Gewalt zum Problem wird. Ja, also sowohl polizeiliche Meldestrukturen sind für Betroffene problematisch, als auch der juristische Umgang mit diesen Fällen. Und ich finde, da hat politische Bildung einen ganz konkreten Auftrag für mich. Und ich finde, das ist wirklich was, wo ich auch in der Auseinandersetzung gemerkt habe, da wird es sehr konkret für mich. Da kritisch drauf zu schauen und zu sagen, was bedeutet das, und vielleicht auch sich zum Beispiel unterschiedliche Rechtsprechungen und Rechtssysteme mal anzugucken. Weil wenn wir zum Beispiel nach Spanien gucken, ne, da ist es so, dass es seit kurzem auch tatsächlich zum Beispiel die Rechtsprechung gibt, die sagt nur, und zwar mit Ausrufezeichen, nur Ja heißt Ja. Ja, und nicht Nein heißt Nein, sondern nur Ja heißt Ja. Das ist eine ganz andere Perspektive auf wirklich rechtliche Konsequenzen, als sie zum Beispiel auch in Deutschland existieren. Und das ist wirklich was, wo ich auch im Kontext nochmal, das werden wir auch nochmal verlinken, ein gutes Beispiel, wo man auch zum Beispiel jetzt, wenn man in Schule das denkt, irgendwie auch fächerübergreifend arbeiten kann, ist von Susi Miller das Buch Prima Facie, die das genau in den Blick nimmt. Also die sich anguckt, am Beispiel der Großbritanniens, aber das lässt sich gut übertragen, wie es eigentlich dieses Rechtssystem, was wir hier in Deutschland haben, dazu, also wie trägt das dazu bei, dass sexualisierte Gewalt so selten bestraft wird? Ja, und wir haben schon über Medien gesprochen, wir haben über Medienberichterstattung gesprochen, ne, wie das geframed wird, was auch immer dazu führt, ne, mit jedem Opfer, dem nicht geglaubt wird, verstummt ein weiteres. Ne, aber ich würde auch sagen, mit jeder Tat, die keine rechtlichen oder keine ausreichenden rechtlichen Konsequenzen haben, haben wir für die Hälfte unserer Gesellschaft mindestens ein großes Problem von Legitimität, von Rechtsstaatlichkeit. Und das würde ich tatsächlich auch in politischer Bildung sehr gerne mal konkret ansprechen und sagen, da müssen wir doch hingucken. Also wir haben den Auftrag, nicht immer nur zu legitimieren, was alles toll ist in der Demokratie und bei uns, sondern da haben wir auch den Auftrag, hinzugucken und sagen, bei den Exekutivstrukturen und bei den Judikativstrukturen, also bei den rechtlichen Strukturen, was läuft da eigentlich falsch?
Ich bin ja wahnsinnig dankbar, dass du dieses Thema ansprichst, weil ich habe das Gefühl, dass der Fall Pelicot schon ein kleines bisschen auch in Frankreich diesen Diskurs angestoßen hat, eben das Rechtssystem in Frage zu stellen. Und ich habe genau diese Lücke im Wissen auch bei den Frauen in den Workshops festgestellt. Das war wahnsinnig hilfreich, darüber zu sprechen, ab wann kann ich rechtlich wogegen vorgehen. Also zum Beispiel ist Catcalling schon was ich anzeigen kann, so, oder Beleidigungen etc. Also wo fängt das an? Und es gibt ja diese in Anführungszeichen, Gewaltdreieck, wo man natürlich sieht, dass am Ende eine Vergewaltigung die Spitze des Eisbergs ist, so, und dass ganz, ganz, ganz viel getragen wird, was schon vorher passiert, was alltäglich ist. Und dafür schon Instrumente zu finden, zu wissen, was kann ich tun, so, und im besten Fall wird einem geglaubt, das ist ja auch was, was wir ansprechen können an der Stelle. Es wird ja Personen, die betroffen sind, oftmals nicht geglaubt. Und das immer wieder sichtbar zu machen, da nicht aufzugeben an der Stelle, weil es oft auf der anderen Seite ungeschulte Personen sind, die da die Anzeige aufnehmen, die da nicht sensibel sind. Auch im Journalismus, dass die Profession da nicht sensibilisiert ist, wie man genau über sowas berichtet. Das finde ich ganz wichtig. Danke dir.
Ich finde nur eine Ergänzung, also weil ich finde, das ist gerade, wenn wir darüber sprechen, und ich finde, das waren super wichtige Punkte, wenn wir um diese Zielformulierungen gerungen haben, ne, dieses, die Scham muss die Seiten wechseln, da spielt Rechtsprechung eine große Rolle, ne. Wenn es um Schuldfragen geht, spielt Rechtsprechung und das, was wir auch erleben, also was macht das auch, und das ist, glaube ich, genau was Anja sagt, es ist leider, glaube ich, auch, das ist kein harmonischer und gemütlicher politischer Bildungsauftrag zu sagen, das deutsche Rechtssystem ist, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, unzureichend, mindestens. Das wird nicht schön. Und das ist auch was, was ja jetzt nicht hoffnungsstiftend ist, weil es jetzt auch nicht leicht ist, das zu verändern. Ja, aber ich finde trotzdem, also ich will nur sagen, ich weiß jetzt auch nicht, wie man das gut macht, aber ich habe das Gefühl, dass es notwendig ist.
Naja, man kann sich ja kurz nochmal angucken, wie die rechtliche Bildung in Deutschland so aussieht. Die ist ziemlich schulisch, ne? Also das muss man an der Stelle dazu sagen. Aber wenn man jetzt eine Lehrplananalyse macht und guckt, wo taucht denn das Recht auf, gibt es unterschiedliche typische Muster. Also es taucht natürlich auch in Form der Thematisierung von Menschenrechten, internationalen Rechten, Völkerrecht oder so auf. Aber ansonsten taucht das Recht eigentlich im Bildungsprozess typischerweise da auf, wo es Jugendliche auch einhegen soll. Also wo wir sagen, ja, aber wenn du mit Drogen dies oder jenes, dann hast du halt ein Problem und dann kannst du ins Gefängnis kommen. Ja, also das Recht wird quasi als Einhegung thematisiert. Ich halte das sowieso für total problematisch. Aber so wird es bislang häufig gemacht. Man müsste tatsächlich den gesamten Bereich von rechtlicher Bildung vom Kopf auf die Füße stellen. Das Problem ist, dass viele in der politischen Bildung darauf gar keine Lust haben, also weil sie das schon auch so ähnlich sehen, wie ich es jetzt dargestellt habe und das halt nicht besonders sexy ist. Wenn wir es schaffen würden, ich hatte im letzten Semester ja das Vergnügen, muss ich sagen, mal ein Seminar krankheitsbedingt zu übernehmen im Bereich rechtliche Bildung, weil ich das eigentlich auch nicht toll finde, so als Bildungsgegenstand. Und dann gesehen habe, dass das super spannend ist, weil hinter diesem vermeintlich sehr trockenen Bildungsgegenstand die Thematisierung zum Beispiel auch von Rassismus, also aber eben auch von anderen Fragen, ganz, ganz einfach wird. Ne? Also dann äußern sich Leute über Gerichtsurteile und schätzen ein, ob sie die jetzt gerecht oder ungerecht finden, und im Hintergrund ist eine Täterbeschreibung, die eben was Bestimmtes auch nahelegt. Dann kann man im Bildungsprozess sehr schnell darüber reden. Also von daher würde ich einerseits schon Recht geben, dass die Thematisierung von Recht da spannend ist und uns auch gut stehen würde, eben eine kritische Thematisierung von Recht, also nicht als gottgegeben, sondern als veränderbare Rechtstatbestände. Aber da sind wir verdammt schlecht aufgestellt. Und noch einen kleinen Nachsatz würde ich, interessant ist ja auch, das passt zu was vorhin gesagt worden ist, dass wir in der politischen Bildung, also ich will da jetzt den Jüngeren auch nicht Unrecht tun, weil es hat sich in den letzten Jahren ein bisschen was getan, aber über ganz lange Zeit, was die Thematisierung von Geschlecht oder sexualisierter Gewalt unfassbar blind gewesen. Also für den Bildungsbereich, der sich mit politischen und gesellschaftlichen Fragen beschäftigt, ist es irre, wie wenig thematisiert worden ist in diesem Bildungsbereich. Und da muss man schon auch sagen, wenn man sich dann anguckt, wer die Debatten geführt hat, dann ist es auch kein Wunder. Also deshalb gibt es da absoluten Nachholbedarf und müssen wir uns alle da mehr engagieren. Ich bin bestimmt keine Expertin für dieses Thema, aber es gibt gar nicht viele Expertinnen für dieses Thema.
Ich habe mich im Vorfeld gefragt, wann erfahren wir als Flinter-Personen oder überhaupt, was eine Vergewaltigung ist und dass das Unrecht ist. So, wenn ihr das mal für euch selbst reflektiert. Ich fand es super schwer, an irgendwas, also an dem Bildungsaspekt abzumachen. So, ich glaube, bei mir ist das durch medial vermittelt, wahrscheinlich durch einen Film oder so passiert und das angestoßen dann erstmal ich für mich selber überlegt habe, was habe ich da gerade gesehen? Es sind ja Eltern auch nicht allgegenwärtig. Und das finde ich auch in einer frühen Schulbildung zusammen mit Sexualkundeunterricht beispielsweise schon relevant, dort zu sagen, was bedeutet Sexualität und wann wird Sexualität missbraucht sozusagen oder wann geschieht Missbrauch in Sexualität, damit auch Kinder und Jugendliche schon Worte für das haben, was passiert. Es sind ja mitunter eben nicht nur kleine Mädchen, es sind genauso auch Jungs, denen sowas passiert. So. Ich glaube, das würde helfen, um schon früher Straftaten zu erkennen, wenn ich als Kind weiß, was ist okay und wann ist Berührung nicht okay. Und ich denke, da hat in den letzten Jahren dennoch ein großer Wandel stattgefunden. Ich glaube, das ist viel präsenter, als es beispielsweise zu meiner Kindheit war.
Ja, total. Also da würde ich mich anschließen, aber ich finde es nochmal einen ganz wichtigen Punkt, auch aufzuzeigen, wie da vielleicht Veränderungen stattgefunden hat. Was ich auch ein ganzes System auch schon angeklungen ist, ich habe gerade meinen Punkt verloren. Ich weiß nicht, wo ich hin wollte.
Darf ich eine Sache dazu sagen? Ich finde trotzdem... Den Anfang, den du gerade gesagt hast, wann lernen wir darüber zu sprechen und wie sprechen wir darüber?
Sprache und Gesellschaft, da wollte ich hin.
Weil ich finde, auch das allein ist ja schon ein Bildungsziel. Mhm. Und zwar für unterschiedlich gelesene Personen. Und was ja auch in verschiedenen medial repräsentierten Fällen, aber auch im Fall Pellico und auch Epstein sichtbar wurde, dass, wer sind denn dann die Leute, die zum Beispiel vorm Gerichtsgebäude in Frankreich standen, ne? Und wer sind die, die laut werden? Und das ist natürlich sehr auffällig, dass das zum großen Teil weiblich gelesene Personen sind. Und bei dem, was Corinna gesagt hat, aber was du jetzt gerade auch angefangen hast zu sagen, glaube ich, fällt dieses früh Anfang darüber nachzudenken, wie sprechen wir darüber, aber auch als Ziel, wir müssen darüber sprechen für alle Menschen müssen darüber sprechen, vielleicht auch in so eine Schublade von frühe Solidarität üben und auch diese Verantwortung lernen, die zu übernehmen. Auch wenn ich mich vielleicht dann als etwas herangewachsene Person gar nicht als Täter sehe oder als gefährdete Person sehe.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch was, ne? Wo liegen die Grenzen? Wir haben Zuschreibungen, dass weiblich gelesene Personen ja auch oft als hysterisch oder sie übertreiben und jetzt hab dich doch nicht so. Und das ist ja auch was, was sehr eingewachsen in Gesellschaft ist, ne? Und Anja hat das so ein bisschen auch angedeutet, es hat sich gesellschaftlich ja auch vieles verändert. Und wenn wir da jetzt vielleicht auch mal wieder in eine Rechtsprechung schauen, wie lange Vergewaltigung in der Ehe überhaupt kein Straftatbestand war, ist ja eigentlich absurd aus heutiger Perspektive. Aber das ist ja auch alles, was irgendwie zusammenhängt. Und auch dieser Punkt, wir haben es immer wieder, ist es aufgekommen, und das wollte ich sagen, dass Sprache und Gesellschaft sich ja auch enorm gegenseitig bedingen. Corinna hat das auch so ein bisschen angedeutet, ne? Wie sprechen wir über Dinge, wie nehmen wir sie wahr, wie nehmen wir es wahr, wie finden wir Worte dafür. Das ist ja auch ein Ring, was hier gerade deutlich wird und was immer wieder so ein Entwicklungsprozess ist. Und das, finde ich, ist auch nochmal ein ganz, ganz spannender Punkt. Und was mir auch gerade in dem Zusammenhang nochmal in den Sinn kam, auch zum Pellico-Prozess. Ich weiß gerade nicht den genauen Wortlaut dafür, wie das im Französischen ist, aber die Grundlage ist, dass Betroffene das Recht haben, dass der Prozess abgeschlossen ist. Also dass nicht das ein öffentlicher Prozess sein muss, und das ist ja tatsächlich auch was, so wie ich es gelesen habe, erwartet war, dass auch der Pellico-Prozess was sein wird, was eher abgeschlossen ist und eben nicht öffentlich. Und das ist ja was wahrscheinlich eben auch genau das ist, mit die Scham muss die Seiten wechseln, wo Pellico sich ganz bewusst zu entschieden hat. Anja hatte das empfohlen, ein Interview von der New York Times, wo Pellicot zum neuen Buch nochmal so ein bisschen berichtet. Und ich habe mir den angehört und da hat sie das auch gesagt, nee, sie haben sich ganz bewusst dazu entschieden. Und dass das ja was ganz Überraschendes war, dass dieser Prozess öffentlich geführt wurde. Und da auch der Aufschrei groß war, wie kann sie nur und wie kann sie die Männer jetzt dahin bringen und dass das so geschieht. Auch da wieder, wie machen wir Zuschreibungen und wie wird sie dann in eine Rolle gebracht, als würde sie gerade etwas tun und ja, sie zerstört den Ruf und wie kann das nur sein? Also auch da, wie schauen wir auf Betroffene und wie ist vielleicht auch eine Täter-Opfer-Umkehr da ganz oft in diesen Situationen? Also das fand ich auch nochmal einen spannenden Punkt. Und ich hatte noch eine Empfehlung, die ich gerne hier noch ganz kurz hinten ranschieben würde, zu diesem ganzen Prozess, nämlich von Manon Garcia, ein Buch mit Männern leben, Überlegungen zum Pellicot-Prozess. Da beschreibt sie diesen ganzen Prozess und dokumentiert den und auch so ein bisschen die Reaktionen darauf und eben all diese Vorwürfe auch rund um die Rolle der Frau in der patriarchalen Gesellschaft. Das würde ich gerne nochmal als Empfehlung rausgeben an der Stelle.
Genau, wenn wir gerade dabei sind, und ich finde, das ist ja auch ein Thema, also über Sprache haben wir am Anfang schon gesprochen und jetzt auch gerade wieder, und da geht es ja zum Beispiel auch um Transparenz, um öffentlichen Diskurs. Und ich habe noch was auf dem Zettel, was ich euch gerne in die Diskussion geben würde, gerade wenn es um genau diese Frage von wie transparent wird auch Rechtsprechung gemacht, wie wird der öffentliche Diskurs sowohl über Begrifflichkeiten, über Berichterstattung, über Dokumentation und so weiter, aber auch geprägt. Und zwar ist es auch gar nicht was, was ich alleine mitbringe, sondern da würde ich gerne noch mal eine zweite Stimme aus unserem Team, die heute nicht mit hier ist, einholen, die nämlich uns einen Auftrag auch mitgegeben hat, den ich gerade im Kontext Epstein ist der relevanter als im Kontext Giselle Pellicot. Und zwar hat Nele May uns für das Gespräch heute noch einen Auftrag mitgegeben, den ich total spannend finde. Und ich würde das mal kurz mit einbringen, der nämlich sehr stark an dem ansetzt, was es bedeutet, wie in öffentlichen Diskursen über Fälle wie Epstein oder Pellicot berichtet wird. Und da sagt sie ganz konkret, ich finde es ganz spannend und es ist eine große Herausforderung auch für politische Bildung, dass es gerade auch im Kontext von Kindesmissbrauch, von Pädophilie viele Verschwörungserzählungen gibt, die zum Tragen kommen. Ganz konkret hat Nele beschrieben, ganz lange wurden rund um Verschwörungserzählungen immer wieder auch ein Pizzagate besprochen. In den sozialen Medien, wo es darum geht, dass mächtige Eliten, die Kinder vergewaltigen, sich in einer Pizzeria in Washington treffen. Und gerade nun auch im Kontext der Epstein-Mails, die mit veröffentlicht wurden, fällt sehr häufig und in verdächtigen Zusammenhängen das Wort Pizza. Es fühlen sich jetzt viele bestätigt in ihren Theorien. Und da sagt sie, sollten wir auf jeden Fall auch mal drauf gucken, wenn wir Epstein sozusagen besprechen als Fall, was es auch für politische Bildung bedeutet und welche Themen oder welche Ansatzpunkte für politische Bildung dann noch mit drin liegen. Und ich habe euch mal noch eine Beschreibung mitgebracht, und zwar von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die nämlich auch gesagt haben, dass gerade der Epstein-Fall ein perfekter Nährboden für Verschwörung ist. Die Mischung aus unvollständigen Informationen, schockierenden Details und mangelnden Kontextualisierungen schaffen den perfekten Raum für Spekulation. Kaum ein Fall vereint so viele Elemente verschwörungsideologischer Narrative wie dieser. Eine über Jahrzehnte bestehendes System sexualisierter Gewalt gegen Mädchen, ein jüdischer Multimillionär, ein Netzwerk extrem wohlhabender, einflussreicher Täter und Mitwissender, Vertuschungen, geschwärzte Akten, die Involvierung von Geheimdiensten sowie schwer zugängliche Tatorte wie eine private Insel. Was sind eure Gedanken dazu? Also was habt ihr dafür ein Gefühl? Kann da vielleicht politische Bildung auch, was eröffnet sich da vielleicht für eine Frage, für eine Herausforderung für politische Bildung an diesem Punkt, wenn sozusagen eben bei Epstein auch die Frage von Verschwörungserzählungen mit aufploppt?
Ja, es macht es wahrscheinlich jetzt noch mal schwerer und unangenehmer, das überhaupt dann anzusprechen, weil man auch noch in diesen Sumpf dann eintreten muss. Aber also eher assoziativ reagierend jetzt auf das, was du eingebracht hast, Tina, war für mich so schwierig, auch im Kontext der Berichterstattung gab es so Deutschlandfunk-Interviews, wo dann so Menschen, die, es gibt ja Leute, die machen so Elitenforschung, gefragt werden, ja, gibt es denn bei den Eliten besonders viele Pädophile? Also schon die Frage ist irgendwie lächerlich und absurd. Und dieser angesprochene Wissenschaftler hat sich auch dann sehr gewunden in diesem Interview und wollte eigentlich immer so die Message absetzen, also mit meinen Worten jetzt gesagt, sexuelle Orientierung gibt es überall in allen Gruppen, solche und solche. Wo ich so dachte, warum redet er über sexuelle Orientierung? Warum redet er nicht über Macht? Und da ist nämlich das politisch-bildnerische Thema, das würde ich ganz gern thematisieren, zu sagen, ja, wenn wir es mit sexualisierter Gewalt zu tun haben, dann haben wir es ganz häufig gar nicht mit irgendwelchen sexuellen Präferenzen zu tun. Also jetzt zum Beispiel gegenüber Minderjährigen. Darum geht's gar nicht, sondern es geht tatsächlich um die Demonstration und die Ausübung von Macht. Und das kann man am Epstein-Fall, finde ich, ausgesprochen gut analysieren. Er hat halt so eine Monstrosität selber, also das hat er ja wirklich, dass man sich in Bildungsprozessen schon auch überlegen kann, ob es nicht Beispiele gibt, die vielleicht diesen Gruselfaktor nicht so sehr miterzählen und damit vielleicht die alltägliche Dimension davon noch stärker kommunizieren können. Also vielleicht ist das auch noch kurz so ein Metatext jetzt zu unserem Gespräch, dass wir diese beiden Beispiele ja jetzt gewählt haben, weil sie uns gerade beschäftigen. Dass wir sie im Podcast zur Grundlage nehmen, heißt ja aber nicht, dass wir sagen, genau solche Fälle müssen unbedingt im Bildungskontext genau in dieser Form angesprochen werden, sondern die Fragestellung, die dahinter liegt, ja, und was dann die richtigen Bildungsgegenstände sind, das ist im Einzelfall ja auch von Zeit zu Zeit abhängig zu entscheiden. Es gibt noch eine zweite Sache, über die ich so ein bisschen nachdenke, das ist immer noch diese Sprachfrage. Und bei der Sprachfrage finde ich, das ist so ähnlich wie mit den Zielgruppen und den Räumen, dass ich das so unangenehm finde, einerseits zu sagen, ja, wir müssen die Sprache finden, wir müssen die Wörter finden. Und das ist auch selber Bildungsgegenstand, ne? Also unterschreibe ich total, vollkommen richtig. Gleichzeitig habe ich aber auch immer so ein bisschen Angst, wenn wir mit unterschiedlichen Gruppen an solchen Stellen arbeiten und wenn ich mir jetzt eine erzgebirgische Maler- und Lackierergruppe, weil ich vorhin davon gesprochen habe, vorstelle, dann kann ich ja nicht ein bestimmtes Vokabular jetzt erstmal setzen und sagen, also das sind die Vokabeln, mit denen sprechen wir übrigens über solche Sachen und das heißt das und das heißt das und das heißt das, weil dann werde ich, glaube ich, relativ wenig erreichen mit der jetzt von mir etwas zugespitzt dargestellten Zielgruppe. Aber das ist auch immer das Ambivalente, ne? Also wenn wir sagen, natürlich sind die Wörter wichtig und können wir an den gewählten Wörtern auch oft schon was erkennen im Hinblick auf Überzeugungen. Gleichzeitig können wir die Sprache aber nicht setzen und muss es schon eine Offenheit geben, in ganz unterschiedlichen Sprachen und auch wenig elaboriert über Zusammenhänge zu sprechen.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen anstrengend fürs Zuhören, weil ich jetzt würde ich wieder eins zurückspringen. Zu dem, was du vor der Sprache gesagt hast und den Impuls, den Tina von Nele mitgebracht hat, unserer Kollegin, weil ich das total wichtig finde, das hier auch nochmal so für die politischen BildnerInnen, die uns hier hoffentlich zuhören, so aufs Tableau zu bringen, weil dass ja dieser Nährboden ja eine Fokusverschiebung zulässt, die bewusst oder unbewusst, ne, dazu führen kann, dass es als so ein Elitenthema wahrgenommen wird, strukturelle Gewalt dann eben nicht als System und Struktur zu erkennen. Und das im Hinterkopf zu behalten, finde ich jetzt gar nicht so eine Riesenerkenntnis, aber irgendwie eine, die schnell wegrutscht, weil sie so jetzt zum Beispiel an diesen Epstein-Files-Fällen nah in der Erzählung an Narrativen von Verschwörungserzählungen dran ist. Und das für BildnerInnen im Hinterkopf zu behalten, finde ich super wichtig. Und ich hatte mir in Vorbereitung auf unser Gespräch auch dann nochmal so meine Insta-Posts angeguckt und würde gern ein Zitat von Veronika Kracher dazu teilen, die sich nämlich auch genau darüber geäußert hat, und ich fand es irgendwie ganz schlüssig und ganz bündig formuliert, eine Autorin und Bildungsreferentin, wenn sie sagt: Es ist aber auch einfacher und ideologisch befriedigender, wo juristisch über eine pädokriminelle, kinderbluttrinkende Elite zu sprechen, anstatt sich auf die Aspekte von patriarchaler Gewalt, männerbündischen Rackets, Machtmissbrauch und Täterschutz zu fokussieren. Und das finde ich fast irgendwie nochmal ganz gut zusammen, dass das ein wichtiger Gedanke ist, in Bildungskontexten mitzudenken. Und der als Grundlage, finde ich, gar nicht so komplex ist, aber so schnell wegrutscht.
Ich finde das ein super Zitat, also weil genau das, also es ist ja auch, wir sagen das schon die ganze Zeit, das ist kein harmonisches, ja, und jetzt wird es genau wie du gesagt hast, jetzt wird es noch schlimmer, ja, weil wir uns vergegenwärtigen müssen, dass Antworten, die in der Gesellschaft gefunden werden, leichter sind, ja, also vielleicht auch schneller, befriedigender, irgendwie klarer im Feindbild und sowas, und jetzt sollen wir als politische Bildung kommen und wir machen es wieder, wir klamüsern es jetzt wieder auseinander, wir differenzieren es jetzt wieder, wir zeigen jetzt auf, was für patriarchale Strukturen scheiße sind, ja, die aber natürlich in diesem einfachen Narrativ nicht so funktionieren. Und deswegen finde ich auch, fand es total wichtig, dass Neda das eingebracht hat, diese Idee davon, wir müssen schon auch die nicht wenig weit verbreiteten gesellschaftlichen Erklärungsmuster kennen in der politischen Bildung. Ja. Ja, und das sind leider zunehmend auch verschwörungserzählerische Elemente, die da zum Tragen kommen. Ja, und wir sehen das, also wenn Xavier Naidoo irgendwie sich eine Woche später vor dem Bundestag stellt und sagt, er hat doch recht gehabt. Ja, also, und dass das leichter ist, zugänglicher, und man wirklich selbst, würde ich sagen, Menschen, die vielleicht sogar noch weiter von ihm als Person und seinen Verschwörungserzählungen entfernt waren, sich jetzt hinstellen und sagen, naja, also hat er schon einen Punkt gehabt. Irgendwie, ne? Also das ist ja schwierig, und ich glaube, deswegen würde ich auch sagen, Elisa, genau was du sagst, es scheint so viel leichter, auch sich als individuelle Person, ne, als Zielgruppe politischer Bildung, sich sowas zuzuwenden, ne? Und ich würde ja auch sagen, wenn wir uns erinnern an das Gefühl, was wir am Anfang so beschrieben haben, Hilflosigkeit, ich habe keine Antworten mehr dafür, das ist so groß, das ist so schlimm, dass man wirklich selber so denkt, ja, ich weiß auch nicht mehr, das ist wirklich eine Verschwörung aller, ne? Also, dass man dann das wenigstens auf dem Schirm hat, erkennt auch, was setzt da gerade an, das fand ich bei diesem Amadeo-Antonio-Stiftungspost so wichtig, nämlich auch nochmal zu sagen, was kommt da eigentlich alles gerade zusammen, was auch Demokratie, Rechtsstaatlichkeit ins Wanken bringt, ne? Also, und zwar bei vielen Bevölkerungsgruppen. Wir haben das mit Corona gesehen, wir sehen das immer weiter, dass uns das so herausfordert, und ich glaube, auch in der Thematisierung von solchen Fällen müssen wir eben jetzt genau hingucken und auf dem Schirm haben, was kommt damit rein? Also welche Strömungen, welche gesellschaftlichen Erklärungen die Demokratie in Frage stellen, schießen genau hier rein und nehmen sich das zum Anlass, ihre Ideologie, ihre Verschwörungserzählung weiterzutragen, zu stärken, zu befeuern und noch mehr AnhängerInnen zu finden. Und ich würde schon sagen, dass da auch die Verzweiflung von vielen Frauen gerade genutzt wird, um sie in solche Verschwörungsbubbles reinzuziehen. Ne? Also weil sie sagen, das kann man sich alles nicht mehr erklären. Und ich finde auch, also es macht mich auch wütend zu sehen, wie früh schon Bescheid gewusst wurde, zum Beispiel in den Epstein-Kontexten, und wie sehr das ignoriert wurde, wie viel angebliche, in Anführungszeichen, Zufälle da oder komische Begebenheiten in der Rechtsprechung, in der Verfolgung, da sitze ich auch da und denke, also es kann auch nicht mehr alles mit rechten Dingen hier zugehen. Und das finde ich total wichtig, sich das bewusst zu machen und aufmerksam zu sein für diese verschwörungserzählerischen Entlastungen, die da versprochen werden, ne, und Erklärungen, die da versprochen werden. Das macht es für politische Bildung als Auftrag überhaupt nicht leichter, ja, aber es ist nötig, ne, also diesen einfachen Antworten was entgegenzusetzen.
Ja, also was ich, wir kommen jetzt wieder auf so eine Ebene von Inhalten zurück, und das ist vielleicht ein schöner Bogen, weil wir so ja auch angefangen haben. Und ich finde, dass wir auch aufpassen müssen, wenn wir jetzt bei Epstein bleiben, kann man ja sagen, Tina, du hattest das am Anfang so dargestellt, wie viele Opfer sind noch sichtbar, wie viele Täter sind geschwärzt. Da könnte man ja jetzt einwenden, naja, es ist ja auch Trumps Ministerium, das das gemacht hat, bei uns wäre das ganz anders. Ja, aber diese Entlastungsargumente, also würde ich auch wirklich an der Stelle so ein bisschen sagen, das ist jetzt nicht sorgfältig gemacht worden, und die Menschen, die es gemacht haben, von denen habe ich ehrlich gesagt auch keine besondere Sorgfalt in der Hinsicht erwartet. Aber so leicht kommt man halt auch selber nicht raus, weil wenn wir ehrlich zu uns sind, ich bin mal ehrlich und zeige mal, dann haben wir ja jetzt auch international, also ganz das Trump-Regime mal beiseite gelassen, gucken wir alle auf diese Akten. Dabei gibt es ja die Opfer. Dabei gibt es ja die Opfer. Also die tatsächlich sagen können, manche möchten das vielleicht nicht, aber andere haben ja versucht, sich immer wieder sichtbar zu machen, und die Erfahrung, nicht gehört zu werden, hat fatale Auswirkungen gehabt. Aber also das, ich finde, das passiert so leicht, ja, und es passiert, selbst mir passiert das immer mal wieder, dass ich vergesse, dass da ja Leute sind, die das sagen könnten, was da jetzt los ist, und man gar nicht diese verdammten, verwirrenden, absichtlich verwirrenden Sachen braucht. Und dass man sowas, also auch die Strukturen von Machterhalt, der ja da ganz offensichtlich ist, das ist tatsächlich ein klassischer politischer Bildungsgegenstand, auch fast traditionell zu nennen an solchen Stellen, dass wir das als Bildungsbereich da auch schaffen, solche Fälle zu nutzen, um das zu zeigen, ne? Also wie geht man mit Verschwörungserzählungen um? Wie geht man mit Machtmissbrauch um? Wie geht man mit Gewalterfahrungen um? Das ist ja alles viel größer als jetzt das Thema reduziert auf sexualisierte Gewalt.
Ja, das ist auch ein Punkt, den ich gerade noch mal ganz stark machen wollte oder mich erinnerte, wie viele Berichte es ja trotzdem gab. Egal ob von Kindern, egal ob jetzt männliche oder weibliche Kinder, so, aber man hat ihnen nicht geglaubt. Also da ist halt auch sowas Adultistisches drin, Kindern zuzuschreiben, ja, vielleicht denken die sich was aus oder weiß ich nicht. Oder generell, dass wir so oft, und das ist ja was, was uns, wenn wir auch im gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeitsbereich sind, was ganz oft passiert, ne? Oder was wir auch als einen Stolperstein immer wieder ganz groß betonen, egal ob hier in der Judith oder in der Ausbildung auch von Lehrkräften, wir schauen so oft auf die Täter und die Täter sind im Fokus, aber wir vergessen die Opfer, so, und da auch den Fokus und den Scheinwerfer mal wieder in die andere Richtung zu lenken und Betroffenen den Fokus zu nehmen, ihnen zu glauben. Und ne, Anja hat jetzt schon angefangen, das so ein bisschen zusammenzufassen. Ich glaube, da ist auch nochmal deutlich geworden, wie riesig dieses Thema ist und wie viele Bereiche wir berühren, egal ob über gesellschaftliche Erklärungsmuster, Machtfragen, ganz viel auch Emotionen, was ja auch eines deiner Kernthemen ist, Anja, ne, dass wir immer wieder betonen oder du betonst, wir sollten mehr auch über Emotionen sprechen. Und hier hatten wir jetzt auch Emotionen, die nicht einfach zu behandeln sind. Schuld, Scham, Wut, sind alles so Begriffe, die wir alle ganz oft genannt haben. Da haben wir noch die Sprache. Wie sprechen wir darüber? Wie finden wir Worte? Wie schwierig ist es? Dann noch Rechtsfragen, ein Rechtssystem, was für Betroffene ungünstig wäre jetzt zu optimistisch formuliert oder zu euphemistisch formuliert, was wirklich einfach oft auch keinen Raum lässt, dass Betroffene Recht bekommen können oder dass sie überhaupt die Möglichkeiten haben, sich ihr Recht einzufordern. Tina hatte auch nochmal prima facie erwähnt, wo das ja ganz deutlich wird. Die Akteurin in diesem Theaterstück ist selbst Strafverteidigerin und sie kennt sich so gut darin aus, aber sie sagt von Anfang an, es ist eigentlich nicht zu gewinnen, dieser Prozess. Ich habe keine Möglichkeit, Recht zu bekommen, weil es so eine lückenlose Darstellung braucht im Rechtssystem, was in der Realität nicht möglich ist. Und vor allem auch, wenn man selbst vielleicht Opfer oder betroffen ist. Es sind Momente, wo man vielleicht auch dissoziiert oder was mit dir als Mensch passiert oder deine Emotionen was auslösen, was dann nicht mehr greifbar oder passbar ist mit einem Rechtssystem. Also es ist so ein komplexes Ding und mir fällt es auch ganz schwer, jetzt einfach da irgendwie so ein Fazit zu ziehen, weil es auch für mich gerade mir noch mal wieder bewusst wird, wie überwältigend ich es auch selbst finde und wie schwierig immer noch. Und ich hoffe, dass wir so ein paar Punkte machen konnten oder auch Ansatzpunkte, und ich schwenke nochmal das Mikro zu Tina, wir müssen nämlich heute teilen.
Genau, und ich würde gerne noch nicht abmoderieren, tatsächlich, weil es nämlich noch, also einfach um es noch komplexer zu machen, habe ich noch einen letzten Punkt, den ich gerne, aber ich weiß gar nicht, wie es bei den anderen ist, ich würde schon tatsächlich noch gerne einen anderen Punkt einbringen, und Das ist auch nur sich ehrlich machen, ehrlich gesagt. Na, wir haben gesagt, wir wollen jetzt irgendwie eine ungeschliffene Folge auch mal rausgeben. Und das heißt aber auch, wir zeigen mal, was da alles möglicherweise drinsteckt. Und wir können ja trotzdem nicht alles thematisieren. Aber ein Thema, was gerade für politische Bildung, finde ich, in solchen Kontexten auch nochmal zentral ist und was mit dem, was ich vorher gerade eingebracht habe, auch eng verknüpft ist. Auch da nochmal, also wir müssen schon auch sagen und ehrlich, gerade auch für den deutschen Kontext, weil du das so angesprochen hast, Anja, muss man auch anerkennen, dass das gerade eine Sternstunde für Rechtsextreme ist. Ja, also dass nämlich deren Ansatz, ja, Institutionenvertrauen, Demokratievertrauen, Elitenmisstrauen zu fördern, das ist eine Steilvorlage. Und das muss man auch ehrlich mal anerkennen. Und das muss man auch in politischen Bildungskontexten, finde ich, in diesem Kontext, auch wenn das schwerfällt, ja, da kann man sich nicht in einem legitimierenden Moment irgendwie vergewissern und zurückziehen, sondern da muss man einmal mal sagen, das ist hier gerade wirklich, da kommt alles zusammen, was Rechtsextreme an demokratischen Strukturen, ja, an Elitenkritik irgendwie sich wünschen, in einem großen Fall. Und auch das, ne, das ist jetzt nicht ganz gleichzusetzen mit Verschwörungserzählung, aber das ist eine ähnliche Thematisierung, da müssen wir hingucken. Ne, also wenn man sich das genau mal anguckt, also wirklich das rechtsextreme Milieu feiert, ne, also da sind antifeministische Aspekte mit drin, das ist Elitenfeindlichkeit, antisemitische Codes, tiefes Misstrauen gegenüber Institutionen, die versagt haben, ne, also das wird alles bestätigt und on top mit dem Lieblingsthema, nämlich der moralischen Mobilisierung von Kinderschutz. Ja, also da steckt so viel drin, was Rechtsextremen gerade in die Karten spielt und ich finde, das muss aufgezeigt werden. Ja, also und da muss auch ehrlich sich gemacht werden als politische Bildung, die natürlich einen demokratischen Auftrag hat, zu sagen, wo hat auch ein demokratisches System, und das ist es in den USA gewesen, also wo haben die versagt? Also und wo gibt es die ehrliche und auch aufrichtige Erschütterung darüber, ja, die deswegen vielleicht trotzdem nicht antidemokratisch als Antwort irgendwie heißt, aber sich auch dem zu stellen und klar zu machen. Das ist jetzt überhaupt kein schöner Punkt, den ich noch einbringe, aber ich finde es wirklich wichtig, ne? Also das auf dem Schirm zu haben und zu sagen, Leute, das ist hier gerade eine Steilvorlage in einem Moment, wo Demokratien sowieso angegriffen werden, wo ich wirklich sagen würde, sie wären legitimerweise gerade an dem Punkt von einem großen Teil der Bevölkerung, nämlich Flinterpersonen, wirklich in Frage gestellt, weil demokratische Strukturen Flinterpersonen an dieser Stelle im Stich gelassen haben. Corinna.
Ich freue mich, dass wir heute zwei Fälle uns als Beispiele genommen haben, weil das, was du sagst, ist richtig und wichtig und erschütternd. Ne? Das zeigt nochmal so die Bandbreite von dem Ganzen auf. Aber auf der anderen Seite haben wir den Pellicot-Fall. Und was sehen wir da? Wir sehen, dass Frauen empowered werden dadurch, dass Menschen Dinge zur Anzeige bringen, die sie vielleicht vorher nicht zur Anzeige gebracht hätten. Wir sehen, dass auch die Berichterstattung dort eine ganz andere ist, dass da bewusst dieses Victim-Blaming vermieden wird, dass die Sprache aktiver ist, als bei den Epstein-Files. Und wir sehen, dass da viel eine respektvollere und empowerndere Darstellung stattfindet. Und daraus können wir ja auch was lernen. Ich persönlich habe immer total viel, also es ist so ein Gänsehautmoment, wenn Pellicot selbst davon erzählt, dass diese wahnsinnige Solidarität, die sie von Frauen weltweit zugesprochen bekommen hat, dass das sie am Leben hält, dass das sie empowert, weiterzumachen und das offen weiter diesen Kampf auszutragen. Ich denke, daraus können wir auch total viel mitnehmen.
Wir sind schon, glaube ich, am Ende mit diesen Fragen, mit denen wir auch in den Podcast reingegangen sind und sehen, also vielleicht auch ein Empowerment von uns selber. Wir sagen am Anfang, wir haben keine Antworten. Wenn ich uns jetzt gut zugehört habe, dann höre ich doch, dass wir dazu neigen, ähnliche Antworten zu geben, nämlich zu sagen, naja, also wenn, lasst euch nicht in diese Legitimationsfalle zum Beispiel, das ist der Punkt, den du gerade angesprochen hast, Tina. Also wir haben in der politischen Bildung keine Legitimationsaufgaben, auch wenn Demokratie unter Druck ist. dann neigen wir nämlich dazu, so ein bisschen zu sagen, das ist doch gar nicht so schlecht mit der Demokratie und guck mal, funktioniert doch eigentlich ganz gut und jetzt seid mal nicht so kritisch. Das ist ja genau das, was diesem Elitenforscher, von dem ich vorhin gesprochen habe, passiert ist. Der wollte jetzt sagen, nee, ihr dürft euch nicht die politische Elite als pädophile Klasse vorstellen. Das war seine Botschaft. Aber damit hat er beigetragen quasi zu einer Verschleierung, weil es ja trotzdem Gründe hat, dass mächtige Männer offensichtlich Spaß dabei empfinden, auf so eine Insel eingeladen zu werden und da irgendwas zu machen, über was dann alle danach schweigen müssen. Also um es mal so zusammenzufassen. Das wäre die Legitimationsfalle. Wir haben aber diese ganzen anderen wirklich schwierigen Fragen. Also bleibe dabei, dass wir mal dringend, systematisch und ziemlich theoretisch darüber nachdenken müssen, wie es sich eigentlich rechtfertigen lässt, unterschiedliche Ziele für unterschiedliche Gruppen zu definieren, ob wir an dieser Schamgeschichte eigentlich weitermachen müssen, weil eigentlich würde ich denken, also da kann jeder ja mal an seine eigene Kindheit auch zurückdenken, dass Scham was ist, was in Erziehungsprozessen, ich nenne es mal nicht Bildungsprozesse, sondern in Erziehungsprozessen verdammt gut vermittelt werden kann. Also man rülpst nicht, man pupst nicht, man macht alles Mögliche, macht man nicht. Und wenn man es doch mal machen muss, dann schämt man sich. Ne? Also das scheint ganz super eigentlich vermittelbar zu sein. Und wir sehen ja auch, dass das eigentlich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Räumen oder auch kulturellen Räumen auch ganz unterschiedlich sein kann. Also von daher wäre das ohne weiteres möglich, sowas zu machen. Wir trauen uns aber nicht. Was Ähnliches habe ich auch heute wieder entdeckt, ist eine Diskussion, die wir schon 10 Jahre führen, Tina, du und ich, über diese Content Warnings. Ne? Also weil ich vor 10 Jahren grundsätzlich sehr skeptisch war, Trigger Warnings in Bildungsprozessen zu machen, weil ich denke, Bildungsprozesse brauchen auch den Moment der Überraschung und man kann nicht alle immer auf alles vorbereiten, was dann da kommt. Und gleichzeitig haben wir da ein Thema, wo jetzt ja niemand widersprechen würde, dass eine Content Warning sinnvoll ist und wir die ja auch selbst vollziehen in diesem Podcast. Da sind schon Dinge drin, die wir nicht geklärt haben als Disziplin und die deshalb als so offene Aufgabenstellung auch stehen bleiben. Vielleicht schaffen wir es ja da auch noch ein paar Anschlussangebote zu machen, aber da müssen wir, glaube ich, dranbleiben. Und genauso diese blinden Flecken, die es die ganze Zeit gibt, ein Fach, das sich politische Bildung nennt und das sich nicht mit Geschlechtergerechtigkeit oder sexualisierter Gewalt über Jahrzehnte beschäftigt hat. Wie gesagt, da kommt jetzt schon einiges zusammen in jüngster Zeit, aber so lange, wie das nicht bearbeitet worden ist, das ist ja eigentlich erstaunlich. Ja.
Ich glaube, es gab immer mal Versuche, auch diese Idee, die Scham muss die Seite wechseln, ist keine neue, die gab es auch schon in den 70ern, da gab es einen Fall und auf den bezieht sich Pellicot auch immer wieder. Es ist nichts Neues, aber die Sichtbarkeit ist eine andere. Und ich glaube, das sind auch wieder diese Medienlogiken durch Social Media, ist eben jede Person dazu befähigt, schnell auch den Part zu übernehmen, den früher JournalistInnen übernommen haben, und die eigene Meinung oder das eigene Weltbild da mal schnell rauszurufen. Und das sind natürlich Themen, die wahnsinnig polarisieren. Und wie du sagst, die Rechten den Weg ebnen, das ist ja auch schon seit den 90ern immer wieder Thema in rechten Kreisen gewesen. Dort auch wieder darauf zu reagieren mit Medienkompetenzbildung, finde ich ganz wichtig. Was macht uns zu von der Rolle von Konsumierenden zu Prosumierenden? Was bedeutet das? Was geht da auch für eine Verantwortung damit einher, die wir auch eben an eine andere Generation weitergeben? Ich meine, das funktioniert alles digital, es ist alles irgendwie über Social Media mit geprägt. Das finde ich in diesem Diskurs auch eine relevante Frage. Wie weit kann da Medienbildung, wie weit muss die politisch sein mit all diesen Themen, die wir heute aufgegriffen haben?
Ja, und ich finde auch, was ihr jetzt beide gerade meintet mit der Thematisierung oder mit dem Einzughalten dieser Themen in politischer Bildung oder diesen Zugang in politischer Bildung, da habe ich bei Disruptiv in einem spannenden Dossier zu feministischer politischer Bildung auch einen Gedanken gelesen, den ich spannend fand, weil sie es mit den Politikbegriffen zusammengebracht haben, nämlich dass Themen von sexualisierter Gewalt, ne, feministische Perspektiven, so lange ins Private verdrängt wurden. Und wenn wir dann einen engen Politikbegriff fahren, dann schließt sich das so leicht aus, dass es auch sehr einfach ist, es ist nicht zu thematisieren. Und das fand ich irgendwie auch nochmal einen spannenden Blick auf, warum es sich vielleicht auch verändert.
Ich glaube, was ich noch gerade gedacht habe, bei dem, was Elisa und Corinna gesagt haben, einmal mit diesem, das gibt's schon länger, und gleichzeitig genau mit diesem Phänomen, wie sehr wir tatsächlich zum Beispiel ja auch emanzipatorische, widerständige Bewegungen in Deutschland in politischer Bildung involviert haben, da gibt's gerade auch einen Wechsel, ne? Also ich würde nämlich schon sagen, dass viele feministische, emanzipatorische Themen gesellschaftlich schon länger betrieben wurden und ja tatsächlich auch in den letzten Jahrzehnten mit einer Perspektive von Errungenschaften verbunden waren. Ja, also wir haben in Deutschland, wenn wir jetzt da konkret bleiben, wirklich jetzt sagen, nicht so in der Vorreiterrolle der politischen Bildung, sondern tatsächlich mit einer gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Kampfhandlung, ne, von Frauen für Frauen und für Flinterpersonen eine Entwicklung gesehen, die Fortschritt bedeutet hat, die emanzipatorische Errungenschaften bedeutet hat. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt, ne, wo diese Errungenschaften gesellschaftlich in Frage gestellt werden. Und ich sag mal, wo damit auch auf einmal vielleicht für eine demokratische politische Bildung, die Geschlechtergerechtigkeit in den Blick nimmt, eine neue Rolle aufkommt. Nämlich nicht mal die Vorreiterin zu sein, ist sowieso, der Zug ist abgefahren, ja, aber möglicherweise ja jetzt tatsächlich die Rolle eingenommen werden muss von einer Verteidigerin geschlechtergerechter Weiterentwicklung, weil wir sehen gesellschaftlichen Backlash, wenn es um Antifeminismus, wenn es um emanzipatorische Rechte, wenn es um Transrechte und so weiter gibt, die wurden zivilgesellschaftlich und nicht unbedingt politisch bildnerisch in erster Linie in den letzten Jahren erkämpft und es gibt aber einen gesellschaftlichen Diskurswechsel gerade. Und da könnte ich mir schon vorstellen und wünsche ich mir auch, dass politische Bildung einen anderen, und da haben wir von uns mal Legitimität, aber einen anderen Auftrag für sich jetzt auch versteht, zu sagen, es gab gute Gründe auch, ne, und es gibt also demokratische Gründe, warum diese Bewegungen Relevanz und Wichtigkeit hatten. Und wir müssen für diese Errungenschaften, die von Zivilgesellschaft, von Flinterpersonen eigentlich auch erkämpft wurden, bewahren. Ja, wir müssen sie argumentieren, wir müssen sie sichtbar machen, wir müssen sie auch in den demokratischen Kontext zementieren, nenne ich es jetzt mal, so gut das eben geht. Das ist jetzt auch ein großer Wunsch und Auftrag an politische Bildung, aber da sehe ich schon auch einen Rollenwechsel, ehrlich gesagt. Ne? Also auch im Verständnis, wofür sich eigentlich eine demokratische Bildung einsetzen sollte. Genau. Das ist ja vielleicht auch ein ganz schöner Auftrag am Ende. Und wir haben jetzt ein schönes Gespräch gehabt. Ich bin ganz, ganz dankbar, dass ihr so viele Gedanken und verschiedene Perspektiven mit eingebracht habt und habe das Gefühl, wir haben sehr, sehr viel ansprechen können von dem, was sozusagen an diesen Beispielen für politische Bildungskontexte sich an Fragen, an Herausforderungen, aber auch vielleicht doch schon auch an ersten Ideen ergibt. Wir fassen dieses Gespräch natürlich auch nochmal gerne für euch in kurzen Takeaways zusammen. Aber an dieser Stelle bleibt es mir erstmal eigentlich, mich bei euch zu bedanken. Wie Elisa vorhin auch gesagt hat, mir hat dieses Gespräch auch geholfen. Also ich fühle mich unterstützt und tatsächlich auch gestärkt. Und ich hoffe, den Zuhörenden geht es vielleicht auch ein bisschen so, dass wir eben doch auch eine Orientierung und eine erste Idee geben konnten, wie man sich diesem Thema nähert. Weil das ist mir auch nochmal wichtig, am Ende zu sagen, wir haben das gesagt, wir sind auch überfordert, aber die Nicht-Thematisierung von solchen Kontexten und von solchen auch aktuellen Beispielen ist nie die Lösung. Also ne, junge Menschen, auch erwachsene Menschen, damit allein zu lassen, kann für politische Bildung eigentlich nie die Antwort sein. Und ich bin dankbar, dass ich nicht eingelassen wurde heute mit dieser Frage, sondern mit euch darüber ins Gespräch kommen konnte. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an euch.
Danke auch für die Initiative.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Herzlich willkommen, ganz am Ende dieser ersten Folge angedacht. Der politikdidaktische Blick auf heute sexualisierte Gewalt. Gemeinsam haben wir uns über zwei ganz aktuelle Beispiele, den Fall Gisèle Pelicot und die Epstein-Files ausgetauscht, darüber gesprochen, wie wir in der politischen Bildung eigentlich sexualisierte Gewalt thematisieren können und was wichtig im Umgang mit diesem, wie wir gemerkt haben, doch auch sehr herausfordernden Thema ist. Ganz am Ende möchten wir für euch nun die zentralen Gedanken und Themen, die uns im Gespräch beschäftigt haben, noch einmal ein wenig zusammenfassen. Zielgruppenspezifische Räume und Ziele politischer Bildung. Wir haben lange über die Frage diskutiert, ob wir an dieser Stelle zielgruppenspezifische oder vielleicht sogar exklusive Angebote, Formate und Ziele brauchen, in denen wir dann auch ganz unterschiedlich sexualisierte Gewalt besprechen. Kritischer Blick auf das bestehende Rechtssystem. Politische Bildung ist auch Rechtsbildung, das übersehen wir viel zu oft. Aber gerade in diesem Kontext ist es wichtig, einen kritischen Blick auf patriarchale, Judikativ- und Exekutivsysteme zu werfen und Ungerechtigkeit sichtbar zu machen. Diskriminierungssensible Sprache. Wie wollen wir in der politischen Bildung eigentlich über sexualisierte Gewalt sprechen? Wenn wir das tun, haben wir eine besondere Verantwortung, auf diskriminierungssensible Sprache zu achten. Einerseits, um Betroffene nicht zu stigmatisieren oder sie zu retraumatisieren. Und andererseits, auch um Taten konkret zu benennen und diese nicht zu relativieren. Kritische Medienbildung. Wir haben besprochen und auch gesehen, dass die Berichterstattung und gerade auch die sozialen Medien eine wichtige Rolle in beiden Beispielen spielen. Das macht ganz deutlich, Medienbildung gehört auch zu politischer Bildung. Wir müssen hier begleiten und kritisch darauf blicken, wie berichtet wird und was das mit unserer Meinungsbildung macht. Wir brauchen eine asymmetrische politische Bildung, die nicht nur Täter in den Fokus nimmt, sondern Betroffenen zuhört, ihnen glaubt und sie unterstützt. Wir müssen uns gerade bei Themen rund um Diskriminierung und Ungleichheit immer bewusst sein, dass wir genau hinschauen müssen, wen wir vor uns haben und uns klar machen, was es bedeutet, asymmetrisch, also parteiisch für bestimmte vulnerable Gruppen einzutreten und Bildungsangebote gerecht und sensibel zu gestalten. Emotionen als Ziele. Politische Bildung tut sich schon lange schwer in der Auseinandersetzung und im Umgang mit Emotionen. Gerade in diesem Gespräch wird aber ganz deutlich, Wut und Scham sind auch wichtige Bildungsziele, wenn es zum Beispiel um die Sozialisierung von mündigen BürgerInnen geht. Die extreme Rechte und Verschwörungserzählungen. Demokratie- und Elitenmisstrauen fördern, antisemitische Codes, Antifeminismus, tiefes Misstrauen gegenüber Institutionen und die moralische Mobilisierung von Kinderschutz. Es ist eine Sternstunde für Rechtsextreme. Die Epstein-Files vereinen so vieles, was Rechtsextremisten in die Karten spielt, und das muss politische Bildung klar aufzeigen und dekonstruieren. Politische Bildung muss dem gesellschaftlichen Wandel in emanzipatorischen Kontexten mehr Rechnung tragen und erkennen, dass parteiische Verteidigung von menschenrechtlichen Grundlagen zu einer neuen bildnerischen Rolle führen.
Judith, Hausmitteilung. Zum Schluss starten wir noch einen kurzen Aufruf. Als Forschungseinrichtung möchten wir natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Es gibt dafür unter judith.de/feedback verschiedenste Formen der Rückmeldung. Ob ein Kommentar, eine kleine Sprachnachricht oder ein persönliches Gespräch. Alles ist möglich. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln.
Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.